Ja, liebe Renate, erstmal danke, dass ich dich wieder hier an deinem schönen Platz interviewen kann.
Ich freue mich sehr, dir was ich tue, dass du hier bist. Ich danke auch.
Dass es eine Zeit der Erneuerung und der Veränderung ist, da stimmen ja alle überein. Du hast in unserem Vorgespräch hast du das Wort Entflechtung auch benutzt, dass viel Entflechtung passiert. Das fand ich ein sehr interessanter Aspekt. Magst du darüber sprechen?
Ja, gerne. Also es ist ja wirklich eine Zeit großer Veränderungen. Planetare Veränderungen, aber galaktische Veränderungen. Die ganzen Resonanzflächen, die der Planet hat, auch zur Galaxis hin, verändern sich, sodass eine Menge neue Wellen, Gravitationswellen, aber auch informative Wellen im Außen erscheinen. Und wir sind an einem Zeitpunkt, wo viele Systeme überhaupt nicht mehr funktionieren, weder die politischen noch die sozialen. Und das ist eine sehr spannende Phase jetzt. Und das Bewusstsein hat viele Bubbles und bricht um und auf. Und wir erfahren viele neue Formen, auch Polarisierungen. Und der Weg, den jeder gehen muss, ist im Grunde im inneren Zentrum. Und wir haben nicht so viel Spielraum. Der wird eher geringer als weiter, weil die innere Einheit, die das Bewusstsein in ganz neue Richtungen drängt, neue Polarisierungen zu schaffen, scheint, andere Polarisierungen entschärft, hat eben, finde ich, zwei interessante Aspekte. Einerseits etwas, das ansteht, nämlich Bewusstseinsstrukturen, die sich historisch planetar entwickelt haben, aber bezogen auf einen Kontinent oder ein spezielles Land in einem Kontinent, Indien oder Europa, nimmt einen neuen Kraftausdruck an. Und da werden neue Formen entstehen, die wir alle nicht überschauen können, die aber überraschend sind und die eine Menge Möglichkeiten haben, aus der inneren Einheit, die auf einer tieferen, nämlich einer universelleren Ebene am Entstehen ist, neue Ausdrucksformen, auch kollektive, neue Ausdrucksformen schafft, die auf kulturelle und interkulturelle neue Denkmöglichkeiten notwendig machen. Und ich denke, dass da einerseits die Tiefung der Einheitsfindung in kollektiven Ebenen, aber auch, das finde ich natürlich am interessantesten, in unseren eigenen Systemen, in unserem eigenen Körper-Geist-System, die transzendente Kraft, die nimmt zu, die Kraft, die nicht definiert ist, wird eine sehr starke Kraft werden die nächsten Jahre. Und es ist eine enorme Hilfe für uns alle, uns den Neuerungen zu öffnen durch eine Konzentration auf Stille und unseren eigenen inneren Ausdruck zu gucken, wo bin ich eins in mir, ja? Wo stimmt mein Leben, wo hat mein Leben eine Ausdrucksform, die mir hilft, Transzendenz, Friedfertigkeit, Öffnung zu integrieren, offen zu sein für das, was an Neuem passiert und auch an Bewusstseinsebenen, die in unserem Leben auftauchen, die uns überrollen, die wir nicht einschätzen können. Und alles, was wir nicht einschätzen können, was uns fremd ist, macht uns eher Angst. Unser System, wenn es sich aus der Ich-Struktur, aus der psychischen Struktur als Erlebnisfokus bricht, neigt natürlich dazu, dass alles besser so bleiben soll, dass wir die Sicherheit wollen, die bisher waren. Fakt ist, dass uns im Grunde der feinstoffliche Körper, das heißt kollektive Formen von Bewusstseinsbewegung, dazu zwingen, uns zu öffnen in eine Weise, die die psychische Struktur nie freiwillig tun würde. Und eine der Ursachen, die eine Rolle spielen und die uns nötig, die es nötig machen, dass jedes System, mit System meine ich die 12 Chakren, die innere Einheit von Körper, Geist und Seele, und natürlich die manifestierte Form, die aufsteigt aus der Transzendenz, aus dem Absoluten. Das, was ich meine, ist, dass der individuelle Ausdruck eine der Hauptursachen ist, sind diese kollektiven Bewegungen im Feinstofflichen. Das heißt, viele Bewusstseinshaltungen, auch Wertorientierungen, die bisher Sicherheit gegeben haben, eine Ausrichtung gegeben haben, brechen zusammen und es scheint da zunächst mal nichts zu geben. Ja. Also dieses Wegbrechen von alten Strukturen und die Desorientierung, die da passiert, die berühmte Chaosphase oder auch als Metapher die Wüste, wo plötzlich eine Leere ist, wo wir noch nicht wissen, wie die neuen Formen aussehen werden, das ist eine Herausforderung, die in uns auftaucht und wo gerade unsere Systeme, die individuellen Systeme, sich öffnen müssen in einen neuen Prozess der Einheitsfindung. Wer bin ich? Was ist im Moment? Was ist meine Wirklichkeit? Was ist für mich, was bedeutet für mich in diesem Moment authentisch zu sein? Und dieser authentische Ausdruck ist nicht etwa auf der Ich-Ebene zu finden. Es ist nicht das Ich, das bestimmt, was mein authentischer Ausdruck ist, sondern es ist im Grunde ein Erlebnisfokus, der hinter der Ich-Struktur ist, nämlich in der inneren Mitte, im inneren Zentrum, da, wo bereits Einheit herrscht. Und im feinstofflichen Bewusstsein, was sich durch diese Einheit bricht, gibt es eine Menge neue Möglichkeiten, neue Bewusstseinsentwicklungen, die daher kommen, dass wir uns mit Systemen, mit Schöpfungsebenen innerhalb der Familie zum Beispiel als ein kreatives System, dass wir uns zu entflechten beginnen. Das heißt, Funktionsweisen, die eine Zeit lang gut gelaufen sind in einer Ehe, in einer Familie, in unserer Erstfamilie, in einem Kollektiv, in einer Gemeinschaft, wie es unser Dorf ist, unsere Stadt ist, diese Ebenen verändern sich. Und es entsteht oft dadurch das Gefühl von Bedrohung, weil etwas, wo wir dachten, das ist sicher, da fühlen wir uns emotional sicher, sich verändert. Das hängt damit zusammen, dass Entflechtungen stattfinden zwischen Systemen, wo bisher sowas wie eine einheitliche Grundkraft, eine einheitliche Lebensweise ein Ja zum Alltag war. Und diese Ebenen verändern sich aus dem Feinstofflichen heraus durch Bedürfnisse, durch Strukturen, die nicht das kollektive Bewusstsein als Formen des Erdbewusstseins vorgibt, sondern die aus einer tieferen universellen inneren Einheit der Selbstbefreiung, der Verwirklichung von alten, von Kraftfeldern, die jenseits der alten Muster von Hierarchie, die jenseits der alten Muster von Macht und Ohnmacht schwingen. Und da passiert eine ganze Menge, was das Ich nicht übersieht und wo das Ich sich nicht mehr getragen fühlt, sondern wo Öffnung verlangt ist. Und deshalb finde ich, dass gerade in diesen Zeiten mehr denn je so etwas wie eine Bewegung, die von außen nach innen geht, Ja, Bewusstsein hat ja diese Fähigkeit, sich zu projizieren, nach außen zu projizieren und mit anderen zusammen Formen, gesellschaftliche Formen zu entfalten, zu entwickeln. In dieser Phase, wo viele Formen brechen und viele Fragezeichen entstehen, was denn nun wirklich ist, was nun stimmig ist. Das hat man ja bei Griechenland, bei der Griechenland-Frage gesehen, dass es von einem auf den anderen Tag völlig neue Positionen gab, völlig neue Wertungen. Also die überraschende Reflexionen von sich projizierenden Bewusstsein, was ein einzelnes Individuum überhaupt nicht mehr einsehen kann, nehmen zu. Und von daher ist es entsprechend wichtig, um die innere Einheit zu finden, die Energie von der Bewusstseinsenergie, von der Projektion nach außen, von der Auseinandersetzung mit Themen im Außen, Emigration, finanzielle Entlastung, Lebensstandart, Probleme von Gewalt und Friedfertigkeit, all diese Dinge zu verlassen, als Fokus des Interesses und dem Bewusstsein zu erlauben, dahin zu gehen, wo es immer schon eins ist. Ja. Wo diese Themen nicht mehr in der Differenzierung, in der Vielfalt, im Widerspruch, in der Auseinandersetzung, in dem sich Reiben diskutiert werden, sondern wo das Bewusstsein umschwingt und nach innen geht, die Projektionsfläche der Differenzierung, der Manifestation im Außen verlässt, und nach innen in die eigene Einheitsfindung geht. Und das ist Selbstbefreiung. Und das ist eine Möglichkeit, die uns so etwas wie eine innere Insel der Sicherheit schafft, die nicht mehr an äußeren Strukturen hängt und die nicht mehr eine Sicherheit, die nicht mehr von äußeren Strukturen gewährleistet wird, von mehr Polizei, von mehr Sozialarbeitern, von Politikern und ihren Positionen, sondern wo wir durch die Wende des Bewusstseins die Ausrichtung an eine Ebene, die nicht differenziert ist, sondern in sich eine authentische, mit sich selbst identische, leere Einheit, nicht definiert, ein Spiegel in einer absoluten Einheit, ein Spiegel in der Einheit, Spiegelung nicht in der gesellschaftlichen Differenzierung im Außen, sondern eine Spiegelung in der Absolutheit des Seienden, des immerwährenden Prinzips. Das, was jenseits der Zeit und jenseits der Formen immer da ist, das ist der innere Raum der Klarheit, der inneren Einheit, der eigenen Authentizitätsfindung, des Wer bin ich, was ist jetzt da für mich, was ist stimmig, was will sich mir öffnen. Das heißt, dieser Schwenk wie eine Kamera, ja, von der Außenorientierung nach innen und auf diese Stille, Leere, auf die reine Präsenz, die eben nicht differenziert ist, nicht definiert ist durch Raum, nicht definiert ist durch dimensionale Muster, zum Beispiel unseren dreidimensionale Raumzeit, keine relativen Koordinaten hat, die Raumzeit, Materiekoordinaten sind, die Vorgaben machen in Bezug auf Schöpfung und auf Ausgestaltung von schöpferischem Bewusstsein, sondern es entsteht ein Raum, der einfach leer ist und in sich frei, klar und eins. Und das Wunderbare ist, dass unsere Systeme in der Lage sind, die tiefe Freiheit dieses Raums zu empfinden, dass wir spüren, dass etwas, das in uns ein ganz freier Raum ist, der ein Ereignisgleiche zum Außen schafft, die uns als individuelles System ermöglicht, ganz in Frieden zu sein, mit was auch immer im Außen passiert. Was auch immer umbricht, ob jetzt 300 Menschen aus Syrien ankommen und der Bürgermeister erfährt es 24 Stunden vorher. oder es brennt eine Turnhalle ab, die vorbereitet worden ist, in Liebe von sehr vielen vorbereitet worden ist. Viele Dinge sind überraschend im Außen, die unser System sehr schnell destabilisieren können, wenn wir den Fokus der inneren Einheit nicht kennen. Und der Fokus der inneren Einheit ist nicht die Einheitsfindung in der Vielfalt im Pluralen, um das nochmal mit anderen Worten zu wiederholen, was wir schon gesagt haben. Der Fokus der inneren Einheitsfindung ist die Spiegelung im Absoluten. Warum? Nicht definiert durch Raum, nicht definiert durch Zeit, nicht definiert durch Inhalte. Ja, es ist eine reine Form des Seins. Es ist das, was wir sind, wenn alle Formen zerfallen und nur dieses Ich bin hier bleibt. Und das ist das, was uns hält. Das ist der Raum, der uns Sicherheit gibt und vor allem Friedfertigkeit und Friede. Das ist der Raum der Kraft, in dem wir uns begegnen können, egal welche Dynamiken das schöpferische Bewusstsein im Außen uns präsentiert. Schöpferische Bewusstseinsformen wie unser Staat, unsere Gesellschaft, in Auseinandersetzung mit interkulturellen Räumen und Konflikten, die sich plötzlich öffnen und. Ich glaube, dass das die entscheidende Ausrichtung ist und eine Wahl, ich sage ganz bewusst das Wort Wahl, die jeder treffen kann, weil das ist das, was uns alle eint und was wir alle sind, unabhängig von der sehr besonderen Vielfalt unserer individuellen Ausdruckssysteme, der sehr unterschiedlichen Formen der Körper-Geist-Systeme, die dann so stark, je mehr wir in die konkrete Manifestation gehen, in die Materie, je mehr wir uns einem kulturellen Horizont, je mehr wir uns dem schöpferischen Fokus als Ich nähern, desto mehr sind wir ja definiert. Und desto mehr gerät Reibung, Widerspruch, sich auseinandersetzen müssen, aber auch Angst, Vorsicht, Schutzbedürfnis, Abwertung, überhaupt Bewertung ins Blickfeld. Das zu balancieren geht nur durch das, was wir alle immer sind. Da, wo wir alle immer eins sind. Und das ist das transzendente, immer gleiche Einheitsfeld. Ja. Das ist das, was wir dringend brauchen. Und so das Einkehrhalten und die Umkehrung von einer Überreaktion von Aktivismus. Jetzt müssen wir schnell handeln und viel handeln und in Verantwortung gehen im Handeln, muss unbedingt, damit es kein Aktivismus ist und nicht in Enttäuschung und Frustration und in Polarisierung endet, muss diese Ebene verankert sein in da, wo wir alle miteinander identisch sind. Und das ist da, wo wir alle eins sind. Und das ist jenseits der individuellen Systeme. Das ist die unendliche Präsenz des Ich Bin. Und das ist die entscheidende Wende, ja, die jetzt nötig ist und die wunderbar wäre, wenn viele individuelle Bewusstseinssysteme diese Wende mittragen würden. Weil da merken wir alle sehr schnell, dass die individuelle Ausdrucksform und die Besonderheit damit nur eine äußere Erscheinung ist. Das ist tatsächlich, und das ist das Mysterium des großen Lebens, eine innere Ebene gibt, wo alle Unterschiedlichkeit zusammenfällt und da ist nur noch eines. Und da müssen wir unsere Authentizität als individuelle Systeme finden. In der Auseinandersetzung, im interkulturellen Dialog wird es nicht gehen.
Du hast gerade das Beispiel genannt, dass eben auf der einen Seite in Liebe zum Beispiel eine Turnhalle für Flüchtlinge vorbereitet wird und auf der anderen Seite mit ganz großer Wahrscheinlichkeit von Menschenhand diese Turnhalle angezündet wird und abbrennt. Bewertest du diese Handlungen, die ja im Grunde alle aus dem einen passieren, irgendwie unterschiedlich?
Nein. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied auf der Beziehungsebene. Wenn ich mich in die Situation des Bürgermeisters begebe, der die Menschen umbringen, unterbringen muss und der dann konfrontiert ist mit einer Welle von Gewalt, wo immer auch die herkommt, die das nicht wünscht, da macht es einen Unterschied. Da ist es ein Riesenunterschied. Aber in mir ist keinerlei Bewertung. Weil die einen Dinge, das haben wir ja gerade gesehen, das war ja so wunderbar und mein Herz hat sich da sehr gefreut, insofern taucht da Wertung auf, obwohl kein Bewusstsein in mir ist, der die Wertung anstrebt oder Wertung vertritt, schon gar nicht das, aber Wertung taucht auf zum Beispiel in der Freude, dass diese schwierigen Situationen der Abwehr von Menschen, die extrem viel Leid erfahren haben, traumatisiert sind, selber tiefe Schmerzmuster von Gewalt mit sich bringen, dass plötzlich da genau durch diesen aggressiven Akt ja eine Welle von Sympathie entstanden ist und eine Welle von überpersönlicher Liebe. Das heißt, wir können es ist nicht sinnvoll zu bewerten, weil wir wissen nicht, welches Element im Mosaik zu einer inneren Einheit, einer Bewusstwerdung führt, die dann neue Formen des Zusammenlebens ermöglichen. Und aus der universellen Ebene, ja, ist das Bewusstsein, was es ist. Und es kann nur das sein, was es ist. Und wenn die Präsenz ja, auf der universellen Ebene spontan Formen freigibt, die in einem so, sage ich jetzt mal provokativ, unbedeuteten Raum, wie der dreidimensionale planetare Raum der Erde, mit den Bewusstseinsformen, die sich hier manifestiert haben, wenn aus der universellen Ebene völlig neue Vorgaben der Veränderung von Strömungen, von energetischen Ebenen vorgegeben ist, also auftaucht, dann können wir nur damit gehen. Das große Leben hat eine Menge Intelligenz, eine Menge Potenzial und eine Menge Möglichkeiten der inneren Einheitsfindung. Und wir wissen nicht, welche Handlungen wo in Deutschland wie die diese oder jene Bewusstseinshaltung repräsentieren oder welche sich wiederholenden Handlungsmustern, die irgendwo in Deutschland bestimmte das Bewusstsein, die Bewusstseinsformen bestimmter Gruppierungen darstellen. Wir wissen nicht, wie das zusammenspielt. Eines ist sicher, die fundamentale, aber metaphysische Wahrheit ist Einheit, die Einheit aller Dinge. Die innere Einheit aller Dinge. Und das entspricht so ein bisschen, wenn Einstein sagt, Gott würfelt nicht. Das Wissen darum. Die innere Einheit ist nicht zu verändern, weil sonst wäre sie keine Einheit. Ja. Sonst wäre eine Seite die Einheit und die andere Seite das, was sie verändern will. Das heißt, das ist das, was den längeren Atem hat. Ja. Bewusstsein, die tiefere metaphysische Wahrheit von Bewusstsein ist, dass es eines ist. Und mit sich selbst identisch. Und diese Ebene wird immer und immer wieder sich durchsetzen und immer wieder Pluralität und Neuentwicklungen, neue Bewusstseinsfelder, interkultureller Dialog, die Balance in den einzelnen Systemen zwischen Gewalt und Friedfertigkeit, zwischen Liebesfähigkeit und Selbsthass. Immer wieder das zu balancieren wissen. Aus diesen Ebenen schöpfen wir unsere Kraft. Diese Ebenen sind unser Ursprung. Und aus diesen Ebenen wird letztendlich alles neu geboren. Und diese Ebenen balancieren alles neu. Deshalb wäre eine Wertung nicht sinnvoll, weil das universelle Bewusstsein ist schöpferisch und wählt seine Wege auf eine sehr intelligente Weise. Und wie käme ich als Einzelindividuum dazu, das zu bewerten? Es erscheint mir nicht sinnvoll. Zumal das und die universelle Ebene meines Herzens sagt, alles gut. Das ist eine wunderbare Zeit. Alles bewegt sich. Viel Neues, viel Brüche, viel Öffnungen. Das ist das, was jetzt ansteht. Und wir sind eins damit. Wir sind Teil ja, dieser multidimensionalen Bewegungen. Wir sind Teil der Strömungen, die in einem Fluss, der ganz auf selbstverständliche Weise den großen Ozean findet. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber die vielen Strömungen, die in einem Fluss entstehen, der seinen Weg zum Ozean zurückfindet, auf ganz natürliche Weise und ganz selbstverständlich, die Strömungen können wir nicht beeinflussen. Wir können sie nur mittragen. Ja. Und da gibt es natürlich Strömungen, die, wenn wir den Fokus im Ich, in der Ich-Erfahrung und in der persönlichen im persönlichen Liebesgefühl, Liebesempfinden haben, sind uns Strömungen sympathischer und andere nicht. Auf der Ebene wertet unser System spontan. Und das ist genauso natürlich, wie es auf einer anderen Ebene schaut, aus der Stille, nicht differenziert, weil diese Ebene Einheit ist und keine Differenzierung kennt und folglich auch natürlich keine Wertung. Und wir haben das große Glück, solange wir in einem physischen Körper sind, wirklich all diese Ebenen ja auch in uns zu erfahren und gleichzeitig frei und absolut eins zu sein. Kostbarer Rahmen von Leben.
Diese Handlungen, die uns als aggressiv und zerstörerisch erscheinen, würdest du sagen, das ist auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit, dass die Menschen sich von dem, was passiert und von den Energien und Veränderungen und so einfach überfordert fühlen?
Also auf einer tiefen Ebene ist es so, dass ich denke, Transzendenz ist Lehre, nicht Definition. Und Transzendenz und Fülle gehören zusammen. Und im Rahmen dieser Fülle kommt Gewolltes und Nichtgewolltes in Bezug auf Gewalt und Gewaltfreiheit. Auf der Ich-Ebene, wenn wir jetzt konkreter werden, wo das Bewusstsein sozusagen nicht mehr interdimensionale Facetten ausdrückt, sondern mehr zwischenmenschliche, wo es darum geht, dass wir alte Zwänge angucken müssen, die in uns sind, von Abwehr, von Fremden, dass wir alte Zwänge, die am Alten festhalten wollen und keine Neuerungen wünschen, angucken müssen. Auf der Ebene ist es tatsächlich so, dass viel Abwehr im Grunde heißt Angst und Angst vor der Fremdheit, Angst vor etwas, das ich nicht kenne. Ja. Und was auch, denke ich, eine Rolle spielt, sind kollektive Formen der Wahrnehmung. Wir leben ja auf der Erde in einem Planet, der die verrückte und wunderbare Illusion einer scheinbar sich linear entwickelnden Zeit mit als Schöpfungsrahmen kennt. Das heißt, uns Erlebnisse, Ereignisreihen im Außen, historische Ereignisse scheinen sich aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft zu entwickeln. Und in dieser dreidimensionalen Zeitstruktur ist es natürlich so, dass wir erdgebundene kollektive Formen von Gewalt und Angst und von Schutz Überlebensmechanismen entwickelt haben. Das gehört zu unserem menschlichen Archetyp, da wo er im dreidimensionalen Raum sich entfaltet dazu. Und natürlich entscheidet das auch oder bestimmen alte Formen von kollektiver Wahrnehmung natürlich auch das, was uns jetzt im Hier und Jetzt, was mit uns passiert, wenn plötzlich ein großer Flüchtlingsstrom in unser Land drängt und wir das nicht mehr individuell steuern können und ja oft auch kollektiv nicht, ne? Die Politiker sind ja zum Beispiel in Ungarn extrem hilflos und reagieren ja dann als Land, was sehr oft vereinnahmt überrollt worden ist, also reagiert auch im Grunde der kollektiven der vorgegebenen Wahrnehmungen, die im unbewussten Kollektiven eines Landes da ist. Ja. Und natürlich über Krieg, Krieg und Gewalt hinterlässt über viele Generationen hinweg Angst und Abwehr und sogar Selbsthass. Also wo wir die Fähigkeit verlieren, das, was den menschlichen Archetypen auch eigen ist, nämlich die innere Einheit mit dem anderen, das Brüderliche und Schwesterliche, ja, wo das zurückgedrängt wird durch diese starken kollektiven Formen von Angst und Gewaltanwendung, die ein Volk vielleicht über Jahrhunderte, Jahrtausende erfahren hat und die da in die sozusagen in den Erinnerungsgittern eines Landes schwingen. Und natürlich werden die aktiviert. Das heißt, auch ein Stück Vergangenheit kollektiver Denk- und Erlebnisformen spielt eine Rolle, wie wir reagieren im Hier und Jetzt.
Für mich sieht es auch so aus, als wenn sich halt die Kulturen und die Menschen mehr vermischen. Ne? Also ja. Es scheint so, früher konnte man sagen, okay, das ist Westeuropa und das sind die Westeuropäer. Und, aber wenn man heute durch eine deutsche Stadt geht, ist es oft so, dass die Menschen mit Immigrationshintergrund fast in der Mehrheit sind. Oder es kommt einem so vor, weil die auch sehr, sehr viel Lebenskraft haben. Ja. Also da scheint wirklich, die Menschheit wird auch auf der äußeren Ebene mehr eins, wächst ja zusammen.
Ja, ja. Und da gehen wir eben jetzt durch eine problemorientierte Phase. Weil das ist, diese Öffnung können wir nicht wählen. Die Öffnung nimmt uns und zwingt uns in neue Erlebnisformen hinein. Und das, was im Grunde über das Internet ist ja auch schon eine äußere Form, die zeigt, wie stark unser Bewusstsein als schöpferisches Bewusstsein vernetzt ist. Ja. Und das sind ja auch Ebenen, die kreative Ebene, die immer stärker und immer wichtiger werden. Und die Ökonomie ist ja bereits global. Ja. Das heißt, ich sehe das auch so wie du, dass jetzt eine Öffnung da sein muss, wo sich eben verschiedene Kulturen treffen und sich begegnen und wo eine Öffnung nötig ist. Und was mir wirklich ein Grundproblem zu sein scheint, ist sozusagen das, was die Bibel den Balken im eigenen Auge nennt. Es ist wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass Gewalt und Frieden nicht ein kulturbezogenes Muster ist, sondern dass in allen Ländern, egal ob Syrien oder Irak oder Iran, ob Portugal oder Italien oder Deutschland, ob USA oder Schweden oder Ungarn als osteuropäisches Land, es ist ganz klar, dass in allen Ländern Formen von Friedfertigkeit und Formen von Gewalt sind. Und es erscheint mir deshalb der Dreh- und Angelpunkt, ja, eine Kultur des Friedens zu entwickeln. Eine Kultur des Friedens, die ja auch in den unterschiedlichen Erdteilen entwickelt worden ist. Das hat ja Graha von Gandhi zum Beispiel, Gewaltfreiheit im Handeln, im Denken, im Fühlen, von Martin Luther King in USA, von Mandela in Südafrika. Wir brauchen in vielen Ländern, ist aufgrund von Polarisierungen, von Gewalt, sind friedfertige Konzepte entwickelt worden. Und das sind Ebenen, die ich denke, die brauchen wir. Wir brauchen Formen, und zwar in unterschiedlichen Bereichen von sozialen Strukturen, auf der Ebene von der Familie, auf der Ebene von einem Dorf oder einer Kleinstadt, auf der Ebene von den Ländern, Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, auf der Ebene von den europäischen Landesgrenzen, Ungarn, Portugal, Deutschland, bis zu den großen Erdteilen, Indien, China, USA, Europa, brauchen wir Formen, wo wir wirklich genauer untersuchen, wie entsteht Gewalt, welche interkulturellen Formen der Erlösung von Gewalt gibt es, und eine große Rolle wird dann natürlich die Verantwortung sei nicht nur, wie handle ich, wenn in meinem Dorf jetzt 60 oder 150 fremde Menschen, die mir zutiefst fremd sind, vor deren Lebensweise ich Angst habe, die laut sind, ja, die eine andere kulturelle Form haben, nicht, wie handle ich da? Das ist nachgeordnetes Handeln, sondern Verantwortung übernehme für die Friedfertigkeit, die in mir ist, und für die Resonanz zur Gewalt, die in mir ist. Das erscheint mir ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich. Auch ein wichtiger Bereich, wo wir im Spirituellen, aber auch im Religiösen dran arbeiten müssen. Das scheint mir eine Schlüsselfunktion zu sein. Weil wir machen es uns zu leicht, wenn wir sagen, die USA ist friedliebend, Deutschland ist friedliebend und die Bösen sind die, ist und so weiter und so fort. Das wäre zu einfach. Und es stimmt ja auch nicht. Wenn wir die Unentwicklung vom universellen Bewusstsein sehen, sehen wir, dass die Wahrheit nur auf wackeligen Beinen steht. Aber wenn ich ins Sozialgefüge gehe, wenn ich eine gesellschaftliche Formen ansehe, wenn ich die Beziehungsvielfalt als Fokus der Schöpfung nehme, dann ist die Auflösung von Gewalt gewaltfreie Dialoge ein ganz, ganz entscheidender Bereich die nächsten 50, 100, 150 Jahre. Und ich hoffe, dass die jungen Menschen, ich weiß es von ein paar Studentinnen und auch Studenten, die in meinen Jugendgruppen auch aufgetaucht sind, ich weiß, dass da eine Menge Potenzial noch brach liegt, aber jetzt am Entstehen ist. Ja, da kommt Bewegung rein, Friedfertigkeit und kreative Ebenen des Denkens, Handels und Fühlens zu entwickeln, die einen Rahmen des Friedens und der überpersönlichen Liebe als wertvolle Möglichkeit anerkennen. Ja. Und eine andere Möglichkeit haben wir nicht, weil Werte, an die sich Kollektive halten, gibt es schon lange nicht mehr. Ich sehe nicht, welche Wertmaßstäbe verbindlich sein sollen. Die politischen Spektren zeigen uns das jeden Tag, wie schnell sich das verändert. Das heißt, es ist kostbar, und ich vertraue da wirklich vielen jungen Menschen, dass da Potenziale sind, die sich die nächsten 50, 100, 150 Jahre entwickeln werden, die wir noch nicht kennen. Aber die Basis oder den Rahmen von der Ich-Entwicklungen fördern, die auf Gewaltfreiheit und überpersönliches Interesse, nicht ego-zentriertes Interesse, sondern auf überpersönliches Interesse ausgerichtet sind. Daran glaube ich.
Es gab ja immer schon Menschen, die sich dafür interessiert haben, wie es zu solcher Gewalt kommt. Ne? Also es gibt ja auch da Untersuchungen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Wilhelm Reich, der geschrieben hat, die Psychologie des Massenfaschismus. Aber irgendwie diese Werke haben auch wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also es schien bis jetzt auch nicht so ein großes Interesse zu sein, da wirklich in die Tiefe zu gehen.
Ja, aber ich glaube, dass sie zum Teil, zum Beispiel von der Generation, zu der ich gehöre, Marxismus und Psychoanalyse, die Flower Power Bewegung, dass es im Grunde absorbiert worden ist. Es ist integriert worden. Ja, zum Beispiel gerade massenpsychologische Phänomene, Gewaltphänomene, Identifikationen, wie sie ja sehr schablonenhaft ablaufen, zum Beispiel eben in den gesellschaftlichen Bereichen und Staaten, wo wir im Moment extreme Wellen von Gewalt haben und nur Gewalt, keine anderen Identifikationsmuster mehr. Ich glaube, dass es in Europa und in vielen anderen Kulturen bereits integriert worden ist, dass es diese Phänomene gibt. Ja. Und ich kann mich an einen sehr differenzierten und an einige sehr differenzierte und sehr interessante Beiträge im Deutschlandfunk erinnern, wo darauf hingewiesen worden ist, dass eben die Identifikation mit einer, die plötzlich auch dank des Internet eine starke Kraft bekommen. Die Identifikation mit einem Muster, sei Held, sei es zu helfen. Zum Beispiel eine positive Identifikation, die eine Hilfswelle bei unendlich vielen einzelnen Individuen oder individuellen Systemen hervorruft, auch sehr schnell kippen kann. In eine andere Richtung. Also mir scheint, dass Erkenntnisse wie Massenpsychose, Identifikation mit negativen Gewalt- und Herrschaftsstrukturen, aber auch mit positiven, ich glaube, da ist schon sowas wie eine Mitte gefunden und ein sensibleres Bewusstsein. Das heißt nicht, dass wir nicht jetzt Gandhi, Wilhelm Reich, die Theorien von Martin Luther King oder nochmal genauer unter die Lupe nehmen könnten oder nehmen sollten. Aber ich glaube, es ist zum Teil ein Reifegrad, wo wir bereits mit diesen Formen denken, mit diesen Erkenntnissen denken und fühlen. Wir sind nicht mehr 1905, wo die Psychoanalyse entstanden worden ist oder wo die angefangen hat, sich zu entwickeln. Sondern da ist eine Menge, gerade in 70er, 80er, 90er Jahren eine Menge Integrationsarbeit im Bewusstsein passiert, auch an den Universitäten. Und vielleicht kommen jetzt ganz neue Dinge.
Du hast zu Anfang beschrieben, dieser Schwenk nach innen, ja, der ja jetzt nötig ist. Wenn ich das höre und da ein Ja zu fühle, kann ich das bewusst fördern oder ist das sowieso nur Gnade, die passiert? Also brauche ich mich gar nicht bemühen, das bewusst zu fördern?
Ich finde Bemühung, wenn es darum geht, eins zu sein und wenn es darum geht, wirklich zu spüren, wer bin ich und was brauche ich, was ist jetzt gut, kein Bemühen kann zu schwach sein. Und alle ganz großen Weisen, von Amartya, von der großen Amma angefangen, bis zu Bhagavan und Amma in Indien, bis zu Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, alle weisen immer wieder, auch Puntati, immer wieder daran hin, dass es Sinn macht, sich auszurichten, dass es Sinn macht, in Stille zu gehen, dass es Sinn macht. Gnade ist etwas, was sich spontan öffnet als Geschenk, ja. Weil plötzlich eine Ebene sich auftut, ein Vorhang, ein Schleier sich zerreißt und ich sehe, was ist und ich sehe, wer ich bin. Ja. Natürlich braucht das Gnade, aber Bemühen ist nicht zu unterschätzen. Weil was bewirkt, welcher Mosaikstein führt dazu, ja, dass ein Schleier zerreißen kann und ich plötzlich weiß, dass ich bin. Ja. Und dass die Form uninteressant ist, dass die nicht wichtig ist. Sondern die existenzielle Grundebene, das was immer ist, ist diese Identitätslosigkeit des leeren Seins. Und aus diesem leeren Sein entsteht Wissen, Klarheit und Weisheit. Und dieser Schwenk nach innen kann durchaus begleitet sein von Gnade und gleichzeitig von Bemühen. Das ist kein Widerspruch. Ich glaube, dass ein normales System, an dem die aktuelle Veränderung kollektiver Bewusstseinsebenen zerren, ja, wir hängen ja alle zusammen, wir sind in Resonanz, zum Beispiel mit aufflackernden Formen des einen Guten, wie Platon sagt, der transzendenten Präsenz, aber auch mit Formen, die aus diesen einen Guten entstehen, die sich darin spiegeln, aber wir sind auch konfrontiert mit aufflackernden Formen von Gewalt und Widerspruch. Und ich denke, diese Resonanzen, da müssen wir schon sehr in der Lehre des Zentrums verankert sein und wirklich auch innehalten können in der Dynamik des Bewusstseins und einfach nur sein können, um diese Resonanzen immer wieder schmelzen zu können, die aus der kollektiven Bewusstseinsbewegung unseres Planeten im Moment so eine dynamische Form angenommen haben. Das heißt, es ist entscheidend, dass, und dabei hilft eben wirklich sich bemühen, dass jeder Verantwortung übernimmt, das eigene System immer wieder aus Resonanzen, wo ich merke, das tut mir nicht gut, das löst zu viel Angst in mir aus oder es polarisiert mich. Ja, da, wo ich gerade noch Mitgefühl hatte mit Kindern oder mit Familien, die aus Syrien halb verdurstet, angestrengt, selber traumatisiert, selber noch nicht jenseits von Gewaltmustern, ja, wo mein Mitgefühl mit diesen Familien, mit diesen Beziehungsbildern eben plötzlich zusammenbricht und ich in eine Angst oder in eine Polarisierung oder in eine Vorsicht komme, dann merke ich jetzt, bin ich in Resonanzkernen, wo es wichtig ist, mich da wieder zu entflechten. Ganz einfach deshalb, weil es keine funktionale Ebene ist. Angst ist keine funktionale Ebene. Angst ist nicht was, was sich gut anfühlt für mich. Warum sollte ich das ausdrücken? Ja. Und das Bemühen um Stille, das Bemühen um Zentrierung, das Bemühen, die Hinwendung zu dem, was in mir ist, und da diesen friedlichen Ort zu finden, das Bemühen ist auf jeden Fall eine große Kostbarkeit in Zeiten, wo die Resonanzen und Dynamiken so schnell wechseln und ich mal in die eine von der Bewusstseinsströmung, mal in die eine und mal in die andere Richtung getragen werde. Mal in die eine Strömung im breiten Fluss des großen Lebens und mal in den anderen Strudel gerate. In der Phase ist es wirklich gut zu wissen, da gibt es den Fluss und er findet den Ozean. Und es gibt eine innere Einheit und zwischen den Tropfen und den Wassern des Ozeans. Es gibt letztendlich keinen Unterschied, keine Trennung zwischen dem einen Tropfen und der Ewigkeit oder zwischen dem individuellen System und der universellen Einheit des Bewusstseins, was durch das universelle System wirkt. Und ein Bemühen von einem Einzelnen ist was ganz, ganz Kostbares. Und ich finde, da müsste die Verantwortung anfangen. Weil, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, weil alles andere fördert den Mind und den Aktionismus, dieses Helfen wollen. Ja. Und kann sehr schnell kippen in Frustration und in, jetzt habe ich doch meine ganzen Winterklamotten und so sorgt dahin gebracht und das kann nicht, das Handeln kann nicht kommen aus dem Wollen des Ichs, was damit sich besser fühlt, weil es sein Obolus getan hat innerhalb einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Veränderung. Das Handeln muss kommen aus der inneren Einheit. Da, wo Liebe ganz selbstverständlich ist und wo Liebe nicht unterscheidet zwischen einer syrischen Frau, die vergewaltigt worden ist und diese Wut und Gewalt und den Schmerz noch in sich hat und noch ungeheilt, und dem Sozialarbeiter, der Therapeutin, dem Wegbegleiter, die dieser Frau zur Verfügung steht. Weil das zum Beispiel das Land Baden-Württemberg das unterstützt. Solche Ebenen unterstützt. Bemühen ist immer gut, wenn sie sich ausrichtet auf die Ebenen, die bereits eins sind, wo nicht eine Einheitsfindung und eine Anstrengung passieren muss, sondern wo dann Anstrengung, die dazu geführt hat, dass ich genau diesen stillen Raum spüren und lebendig werden lassen kann in mir, wo dann Anstrengung abfällt. Weil ich dann enthüllt sich, was immer ist. Und diese Dynamiken zwischen dem, was immer ist und dem, was wird, ja, dem sind wir ausgeliefert. Und das können wir balancieren, indem wir zu dem Bereich gehen, der immer stabil ist. Und das ist der Bereich, der raumlose Raum, der uns nicht definiert hält. Leere ist Fülle, der alle Möglichkeiten offen hält.
Ja, schön ist, wenn dann auch die Wahrheit da ist, das wirklich mitzukriegen, wenn das Bemühen wegfallen kann, ne? Ja. Dass man dann nicht an dem Muster festhält, sich zu bemühen. Ja.
Ja, und da spielt dann vielleicht auch wirklich Gnade eine Rolle. Ja. Dieses, wo dann dieses Aufatmen kommt und sagt, es ist zwar furchtbar, aber es ist gut so. Ja. Es fühlt sich gar nicht gut an gerade und es ist gut so. Wo dieses gespürt wird, ja. Dass eine Lösung, viele Lösungen, dass da potenzielle Lösungen da sind. Und das in jedem von uns bereit liegen.
Ich habe eine Frage zu Dienen und Hingabe. Und zwar ist es immer wertvoller, sich einem Lehrer, Meister oder Guru hinzugeben, als generell dem Leben selber allgemein?
Ja. Und zwar dem inneren Guru. Das Leben spült uns ja oft in den Schoß und in die Herzliebe eines äußeren Gurus. Aber nur, weil der innere Guru sucht oder weil der innere Guru nicht sucht, sondern also weil der das System sucht, aber weil der innere Guru bereits da ist, wo der äußere Guru ist. Es reicht nicht nur, sich dem äußeren Lebensfluss hinzugeben. We go with the flow ist eine Kostbarkeit des Freigebens und des Loslassens. Aber es muss auch eine klare Ausrichtung sein. Es muss ein Wissen sein, dass Leben eins ist, zusammenhängt, ja, so wie es die Quantenuniversen zeigen, subatomar, ja, die Sprache der Matrix, der Seele, des Shivatman, wie immer wir es nennen wollen, die durch uns wirkt, ja, die Sprache ist subatomar, ist noch nicht, sind festgelegte Potenziale, ja, die in eine bestimmte Richtung drängen, aber die viele, viele Möglichkeiten der Ausgestaltung offen lassen. Ja, wir sind zusammenhängende Bewusstseinsfelder. Ja. Wir haben untereinander in schöpferischer, kreativer Kraft Feldgleichungen, die uns zusammenbringt, uns positive Dinge, Begabungen in uns verstärkt, uns Sicherheit gibt, uns die Transzendenz suchen lässt. Ja, das heißt, es reicht nicht nur, sich dem Leben hinzugeben in einer Illusion, dass das Leben so schön ist. Wir leben uns die Lebensform, in der wir sind, dreidimensional, ist polarisiert und das wird sie immer bleiben, sondern es ist entscheidend, dass wir uns der inneren Einheit von Leben, dass wir um die wissen, dann können wir uns dem Leben hingeben. Wenn wir die innere Einheit des Lebens, ist auch unser innerer Guru. Da ist kein Unterschied. Die innere Einheit der vielen Formen, ja, ist identisch mit dem inneren Guru und identisch mit dem äußeren Guru, der in mein Leben tritt und mich unterstützt in der Ich-Entwicklung, mich in dem Loslassen unterstützt, in der Hingabe unterstützt, mich darin unterstützt, meine eigenen Schatten, zum Beispiel Gewaltfähigkeit zu sehen, dahin zu gehen, meine eigenen Ängste und Abwehr gegenüber Fremden dahin zu gehen, das zu sehen. Von daher, mit dem Leben gehen reicht nicht. Sondern es muss eine bewusste Ausrichtung sein auf die innere Wahrheit, auf das, was Leben ausmacht. Und es ist, dass es eins ist, in sich zusammenhängend, eine Vielfalt resonanter Systeme immer wieder zur Entfaltung und in Dynamiken bringt und dass es in trotz dieser Bewegung oder in diesen Bewegungen dieses Unbewegte gibt. Ja. Und die innere Einheit von Leben eben. Und das ist das Entscheidende.
Ich möchte gerne weiterfragen zur Hingabe an den äußeren Guru, also an den Guru, der in der Person erscheint. Kann es sein, dass diese Hingabe, dass das kippen kann, dass es zu Missbrauch wird. Also jetzt, wenn man das so nennt, wäre es dann auch von der Seite des Gurus aus gesehen. Gibt es sowas wie Missbrauch im spirituellen Bereich und wo fängt der an und ist das immer stimmig, wenn es jemanden Menschen trifft, der das so selbst für sich sehen würde? Was kannst du dazu sagen?
Natürlich gibt es Formen von Missbrauch im spirituellen, wie auch im therapeutischen extrem, aber auch im spirituellen. Sie haben was mit der Einheitsfindung zu tun von Schüler und Guru. Sie haben was damit zu tun, dass der Schüler sich diese unvollkommene Form, und Missbrauch ist eine extrem unvollkommene Form, sucht. Vielleicht um diese Ebene des Missbrauchs in sich zu spüren und in sich hinein dazu, um in sich hinein entwickeln zu können. Das heißt, es kommt nicht von ungefähr. Schüler und Guru gehören zusammen. Und wenn ich selber kenne einige Fälle von Missbrauch von Gurus, von Menschen, die mit mir gearbeitet haben, Frauen, und dieser Missbrauch hat immer eine Schlüsselrolle gespielt, um das Muster des Missbrauchs in der Schülerin, im Schüler zu heilen. Also auszudrücken, sodass das freigegeben werden konnte, sodass das losgelassen werden konnte. Und also auch da im Grunde ist es schwer mit dem Urteilen. Wir können im Grunde nicht urteilen. Es gibt eine geheime Verbindung, eine geheime Resonanz, ja, die in uns selber liegt. Wenn ich zu einem Guru komme, der mich missbraucht, habe ich dieses Thema in mir, ganz klar. Da habe ich es als vorgeburtliches, als Prarabdha-Karma, ich habe es als Familienstruktur in mir, ich habe es vielleicht in mir in meiner Sexualstruktur, in der weiblichen oder in der männlichen, ich habe es im Zwang zur Unterwerfung, was auch immer. Das heißt, es gibt, so wie es keinen Unterschied gibt vom Bewusstseinsfeld her zwischen Opfer und Täter, sondern nur getrennte Rollen, also scheinbar, so ist auch das Thema Missbrauch, wenn der Guru einen aktiven Missbrauch betreibt und der Schüler diesen Missbrauch erleidet, ist es im Grunde, sind es Zwänge, die in beiden sind, unaufgelöst und dieses Muster zutage fördern. Ja. Und es kann sein, wirklich so wie ich das bei diesen Menschen erlebt habe, die dann bei mir gelandet sind, das ein Stück weit aufgearbeitet haben, da war dann das System reif, den inneren Guru zu sehen. Und ich, so wie ich das sehe, kann dann, wenn ich Kontakt habe zu der inneren Einheit meines Systems, ja, dann ist auch die Hingabe an das Vertrauen, an das ich alles bin, was in Existenz ist, das zwischen mir und der Ewigkeit, zwischen mir und der Transzendenz, zwischen mir und dem einen Guten kein Unterschied ist. Ja, dass die individuelle Form, so wie es bei Shankara heißt, dass das, was im Krug ist, ja, ist derselbe Äther, der um den Krug herum ist. Wenn die Form des Kruges zerfällt, verbindet sich ja, der innere Äther, der innere Geist mit dem äußeren Geist. Und es gibt keinen Unterschied mehr. In dem Moment, wo ich den inneren Guru erforsche, ja, kann es nicht zu einem äußeren Missbrauch kommen. Beziehungsweise ich ziehe in dem Moment, wo ich bereit bin, Hingabe an das zu sein, was immer ist, und indem ich Ja sage, das heißt genug Selbstliebe zu meinem System, genug in Liebe bin mit dem, was ich bin, ja, unter den vielen anderen universellen Ausdrucksformen, mit denen ich diesen dreidimensionalen Raum und den multidimensionalen Raum teile, in dem Moment, in dem ich das liebe, was ich bin, ist Missbrauch kein Thema mehr. Es hat was mit Selbsthass und mit der Abwehr zu tun, dass ich das bin. Ja. Dass ich das sein kann und dass auf einer tieferen Ebene ich das bereits bin, was der Guru im Außen ist. Ja. Deshalb sagt Ramana ja auch, es gibt kein Unterschied zwischen Gott und Guru. Die sind eins. Ich bin nicht bei dem Guru aufgrund natürlich der individuellen Ebene. Da ist auch das, wo er mich missbrauchen kann. Aber dann ist das genau die Schwelle, die ich brauche, um den Weg zu diesen befreiten Ebenen der inneren Präsenz, zu den nicht definierten Ebenen der inneren Präsenz freigelegt wird. Weil der innere Guru, der höchste Guru, hat keine Form. Und von daher schon gar nicht die des Missbrauchs, aber auch nicht von die der Bewertung, der Aufwertung, der Hierarchie, der Abwertung. Ja.
Gibt es einen bestimmten Punkt, ab dem du von Missbrauch sprechen würdest? Also ich zum Beispiel würde sagen, wenn der Guru eine innere Struktur des Menschen, der zu ihm kommt, nicht nur spiegelt, sondern ausnutzt für seinen persönlichen Vorteil, dann fängt Missbrauch an. Oder wie würdest du das definieren?
Auf jeden Fall, das, was du sagst, dem würde ich zustimmen. Das heißt, dass es sich dabei um einen Guru handelt, der in seine eigene Machtposition nicht spiegelt in dem Zusammenfall von Macht und Ohnmacht. Sondern wo da noch Ebenen von Bedürftigkeit ist, von Vereinnahmung, für einen Ashram, für ein spirituelles Projekt und so weiter. Ich würde sogar noch weitergehen. Für mich fängt im Grunde Missbrauch schon da an, wo ich nicht dem Schüler oder demjenigen, der zu mir kommt, nicht die Beschaffenheit der Grenzen spiegle, sondern wo ich mein eigenes Gedankengut, eigene Konzepte, den anderen überstülpe, die das Bewusstsein des anderen nicht integrieren kann, nicht öffnen kann. Das heißt, Missbrauch fängt für mich oft schon bei der Manipulation der Gedankenebenen, der Manipulation der Mindebenen an. Das heißt, bei der starren Handhabung von Konzepten. Konzepte, mit dem der Guru identifiziert ist, sind bereits eine Einengung unter Umständen des Denkens und Empfindens, die einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur des Schülers entsprechen. Das heißt, es ist immer wieder dann, wenn eine Reibung entsteht zwischen Guru und Schüler, ist es, finde ich, wichtig, den anderen vollkommen freizugeben im nächsten Schritt. Und nicht zu sagen, ich kenne deinen nächsten Schritt. Sondern ich als Guru kann anbieten, das, was mir als relative Wahrheit erscheint. Ja. Aber ob der andere das annimmt oder nicht, ist seines. Denn letztendlich ist für mich die Definition eines Gurus wirklich der Guru, der nicht definiert ist und der nicht mit Konzepten arbeitet, sondern wirklich verankert ist im Sein und der einfach nur durch die Präsenz wirkt. Und Präsenz ist nicht differenzierend, ja, und nicht definiert. Ich kann dennoch auf eine Frage oder auf einen Hilfegesuch eine Palette von konkreten Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Ja. Aber was der andere damit macht, ist seines. Die Kernwirkung von dem, was ich für einen Guru in weiblicher oder männlicher Körperform halte, ist immer die der namenlosen Stille. Ist immer die des nicht differenzierten Seins. Ist immer die jenseits aller Konzepte. Das heißt, da wo ein Guru wirkt, ist einfach durch Transzendenz, durch Präsenz. Das heißt, das ist die abstrakteste Ebene, da wo wir alle ja unsere Form verloren haben und eins sind. Und dass diese Kraft, ja, die aus diesem einen Guten, einen Wahren, wie Platon sagt, kommt, diese Kraft, die finde ich, ist von Interesse im Schüler-Lehrer-Verhältnis oder im Guru-Schüler-Verhältnis.
Ich glaube, Guru, also wie ich es gehört habe, heißt wörtlich Lichtbringer. Also würdest du das auch so beschreiben?
Ja, und aber es ist auch schon über von Krishnamurti zum Beispiel gesagt, ist ein Guru, ist ein Wegweiser. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Du liest ihn und gehst deines Weges. Das finde ich auch eine sehr schöne Metapher für einen Guru. Du bist angezogen, du bist interessiert, du siehst die Richtung, du liest es und gehst weiter. Und im Grunde ist es ein Gehen zu dir hin. Und natürlich Lichtbringer, also Lichtbringer finde ich, also ich mag das Wort persönlich nicht so, weil Licht ist nicht so, ist so ungenau. Also eigentlich finde ich, dass ein Guru Transzendenz und ein Weisheitslehrer sein muss. Das heißt also Wissen indirekt die innere Weisheit des anderen, also ausstrahlt, ja, durch seine eigene Präsenz, ausstrahlt durch eine indirekte Weise, ja, einfach nur durch eine Präsenz, nicht durch Konzepte, schon gar nicht durch Missbrauch oder Manipulation, nur durch Präsenz, durch seinen authentischen Ausdruck, einen Rahmen schafft, in dem die tiefste Ebene der Abstraktion im anderen, im Schüler, im Klienten hervorgerufen wird, und das ist das Absolute. Das ist die Spiegelung im Absoluten. Und durch diese Spiegelung verändern sich dann Gedanken, Gefühle, Schmerzmuster, heilt der Schmerzkörper, in dem wir alle ein Stück sind, auch in der da, wo wir erdverbunden sind, da, wo wir Teil der Bewusstseinsentwicklung auf der Erde sind.
Im therapeutischen Bereich gibt es, glaube ich, sowas wie einen allgemeinen Grundsatz, dass also Sex zwischen Therapeut und Patienten oder Klienten verpönt ist oder verboten ist. Es gibt jetzt spirituelle Lehrer oder Lehrerinnen, zu denen auch Menschen kommen, die aus ihrer Sicht Missbrauch erlebt haben. Also diese spirituellen Lehrerinnen fordern auch, dass im spirituellen Bereich sowas wie ein Grundsatz aufgestellt wird, dass Sex zwischen Lehrer und Schüler verpönt sein soll oder verboten. Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich gefallen mir Verbote nicht. Also etwas ist in mir, wo ich denke, was soll das? Der eine macht es ja dann doch, und also ich finde es nicht funktional. Und ich als Orientierung halte ich das für sinnvoll. Weil Sexualität ist so komplex. Und Sexualität, in Sexualität im Hara, da spielt so viel hinein. In Sexualität ist immer auch das innere Kind. Es ist immer auch die karmische Seite der Lebensenergie, der Sexualenergie. Das heißt, immer auch bestimmte Formen, bei denen unsere Eltern und der Sexualakt, in dem wir kreiert worden sind, und die Qualität des Sexualakts unserer Eltern eine Rolle spielt. Sexualität ist eine hochkomplexe Geschichte. In unserem sexuellen Ausdruck im Hara ist im Grunde meine ganze Ursprungsfamilie, ja, mit der sexuellen Energie als Grunderfahrung des Lebens, ja, mit drin. Das heißt, da sind eine ganze Menge komplizierter, vorgeburtlich-karmischer und familiär-karmischer Themen, inklusive des bedürftigen inneren Kindes. Und deshalb finde ich, ist Sexualität, wäre es sinnvoll, das wirklich draußen zu lassen. Ich würde das nicht als Verbot fordern, weil ich nichts von Verboten, ich glaube nicht an die Brauchbarkeit von Verboten. Aber es ist, wenn ein Lehrer Sexualität mit reinnimmt, dann wäre ein schlechter Lehrer, wenn ihm nicht klar wäre, wie kompliziert das, zum Beispiel komplexe und komplizierte Auswirkungen das hat, auf eine Lehrer-Schüler-Beziehung, die die Transzendenz im Auge hat, die Selbstbefreiung, die Verwirklichung im Auge hat. Wenn ich natürlich ein tantrischer Lehrer bin und mit weißem und rotem Tantra arbeite, Tantra ist durchaus in der Lage, die sexuelle Strömung des Haras zu entgrenzen ins Unendliche. Ins Unendliche sind wunderschöne, ekstatische und sehr freie Prozesse. Ja. Und eine tantrische Qualität, die nicht primär im Hara beinhaltet ist, sondern in the middle of nowhere, nirgendwo, ja, in der inneren Einheit verschmolzen ist, das heißt die Ewigkeit, die Grenzenlosigkeit geworden ist, die sexuelle Qualität, die diese Erfahrung heilt, tiefe Deformationen und Angstmuster, die im Sexuellen und auch tiefes Unbefriedigtsein in Verbindung mit dem eigenen sexuellen Ausdruck heilen kann. Also das kann geheilt werden, durchaus. Das, finde ich, ist nochmal was anderes. Die tantrische Ebene, wo ich hinkomme und ich weiß, dieser Lehrer ist ein tantrischer Lehrer. Er arbeitet mit Sexualenergie, er arbeitet mit der Heilung, mit und mit dem Transzendieren, mit der Erweiterung geschlechtlichen Energie in über die Herzenergie, über Selbstliebe, Selbstannahme, bis in die ekstatische Ebene, die sexuelle Energie haben kann und wo dann die Kundalini nicht mehr von unten nach oben aufsteigt, sondern wo sie aus dem Nichts kommt, aus dem Nullpunkt kommt. Das ist dann etwas anderes. Wenn ein Lehrer, ein spiritueller Guru, eine Guru-Frau oder ein Guru-Mann, das heißt ein Guru im männlichen oder weiblichen Körper, die Ausrichtung hat, im anderen Verwirklichung und Heilung der Feldkörper, der Seele, des Shiva zu fördern. Das heißt, letztendlich vorgeburtliche Prägungen zu entgrenzen, sodass die individuelle Seele sich als universelles, dynamisches Bewusstsein erkennt und sich erkennt, dass sie nicht nur ein Fokus hat, nämlich im inneren Seelenleben, sondern unendlich viele Zentren, eben universell ist. In dem Moment, wo ein Lehrer solche Schwerpunkte hat, dürfte Missbrauch, auch sexueller Missbrauch, überhaupt auch sexueller Kontakt keine Rolle spielen. Also da müsste das mit extremer Vorsicht gehandhabt werden. Und ich habe ein paar Mal diese, wo das von Schülern an mich herangetragen ist, und für mich war das ganz klar, dass es keine Ebene der Begegnung war. Ganz klar. In meinem ganzen Feld war dieses, ich liebe dich, aber diese Ebene ist für mich nicht eine resonante Ebene mit deinem Feld.
Um das Thema Missbrauch abzuschließen oder abzurunden, vielleicht nochmal eine Frage zur anderen Richtung. Ist es möglich, dass quasi ein Schüler einen Lehrer missbraucht, zum Beispiel in dem Sinne oder in der Art, dass er die Präsenz des Lehrers sucht und in Anspruch nimmt, das Zusammensein, aber nichts dafür geben will, sei es jetzt Arbeit oder Geld? Ist das, kann also auch ein Lehrer missbraucht werden?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Lehrer ist ein Lehrer. Und im Grunde ist er auch dazu da, bestimmte Muster sozusagen schon auf 3 Kilometer Entfernung zu riechen. Und warum sollte er dieses Muster nicht riechen? Es sei denn, das ist noch ein eigenes blinder Fleck. Und dann ist vielleicht ein Stück Wachstum da oder ein Stück auch Trans, wo der eigene Lehrer bestimmte Aspekte, die noch zu starke Ich-Qualität haben und so weiter, selber heilen muss. Ja. Also wie gesagt, also meine tiefste Überzeugung ist, dass Missbrauch im Spirituellen, da wo sie passiert, im Grunde eine Heilbegegnung ist, auch dann, wenn sie nicht als Heilbegegnung erkannt ist. Aber die tiefste Wahrheit ist, dass es letztendlich darum geht, tiefe, tiefe Themen und energetische Begrenzungen zu heilen. Und es ist immer um Entgrenzung geht.
Entgrenzung in welchem Sinne jetzt?
Ja, zum Beispiel, dass ich komme mit einem Missbrauchsmuster, zu einem Lehrer, der in der Hierarchie mir genau dieses Muster nochmal serviert. Oder in der Art und Weise, wie er sich auf mich bezieht oder wie sie sich auf mich bezieht, genau mir dieses Muster nochmal spiegelt. Es ist ja durchaus so, dass ich zum Beispiel das Thema, kann ja auch sein, sexuelle Gier unerlöst habe in der weiblichen Essenz und der Guru im männlichen Körper dasselbe Thema unerlöst hat, nämlich sexuelle Gier. Das heißt, es ist noch irgendwo auf irgendeiner Ebene, ein System ist ja enorm komplex, desintegriert. Ja, und dass die Gier des Gurus und die Gier als männlicher Körper und die Gier der Schülerin als weiblicher Körper da eben zusammenfließt und zusammenpasst. Ja. Und dass das im Nachhinein, natürlich vielleicht ein Jahr lang, wird das als sehr genussvoll empfunden und nach einem Jahr kommt plötzlich die andere Seite rein und da taucht dann plötzlich das Missbrauchsthema auf. Das heißt, es ist wirklich schwierig mit diesen Ebenen.
Du hattest vor dem Interview erwähnt, dass du dich auch mit deiner mit Mitgliedern deiner Ursprungsfamilie, mit deinen Brüdern getroffen hat und überhaupt mit getroffen hast und mit Verwandtschaft. Ist es bei dir so, dass da alle alten Strukturen anderen Familienmitgliedern gegenüber weggefallen sind, dass da alles aus der Liebe und Stille spontan heraus passiert?
Ja. Und das war ein hartes Stück Arbeit. Also da spielt auch der Mechanismus der Entflechtung eine große Rolle, weil wir wählen uns, anders formuliert, das, was wir in einer Familie erleben an karmischer Erfahrung. Karma ist ja eigentlich da nur gemeint, bestimmte Erfahrungsmuster einfallen. Das ist jetzt gar nicht bewertend gemeint, sondern nur, dass wir dass wir uns auf bestimmte Weise reagieren und auf bestimmte Weise wahrnehmen, dass uns bestimmte Dinge verletzen und andere freuen. Also solche Muster. Und dass eben auch familiäre Dinge, Erlebnisse in unser Leben ziehen und nicht. Und es ist so, dass auf einer tieferen Ebene meine Grunderfahrungen in meiner Familie identisch sind mit den vorgeburtlichen karmischen Samen, die ich mitbringe. Ja. Aufgrund der vorgeburtlichen karmischen Samen gibt es eine Resonanz zum Familienfeld. Das heißt, die Entwicklung, die ich in einer Familie mache als Kind, entspricht auch im Grunde dem, was ich ausdrücken will oder erfahren werden will in dem Bewusstsein, in den Strickmustern, so in den Samen, im Samenkörper, im Ananda-Maya-Kosha-Dharma, das, was das Bewusstsein war, bevor es sich einen physischen Körper genommen hat in der dritten Dimension. Wenn diese karmischen Strukturen ausgelebt und gesehen worden sind im Rahmen von einem Familienleben. Ja, bestimmte Dinge, Abwertung der Frau, Selbstwertthemen, was immer in einem Familienkörper, ist ja immer auch ein Schmerzkörper, was immer da eine Rolle gespielt hat, wenn mir das sozusagen aufgestoßen ist und ich habe in mir gemerkt und so mich so selber erforscht, ja, dann fallen diese Muster in Bezug auf die Familie weg. Und etwas, was mich zum Beispiel noch beleidigt hat vor 3 Jahren oder verletzt hätte, in einer Bemerkung meines Bruders oder in einer Nichtachtung von einer bestimmten Situation von meiner Schwägerin, hat gar keine Resonanz mehr. Ja. Das heißt, dass im Grunde unsere Familie uns auch hilft, ja, die Projektion des Bewusstseins nach außen, dass bestimmte karmische Lebensthemen, zum Beispiel jetzt ein Selbstwertmuster oder Abhängigkeitsmuster im Weiblichen, das zu erkennen und zu heilen, Und das heißt, ich gebe solche Muster, wenn die in mir geheilt sind, frei im Familienkörper. Das heißt, auch wenn mein Bruder oder meine Schwester dieses Muster noch lebt, werde ich nicht mehr getriggert. Weder durch die Idee, dass ich sie jetzt heilen müsse oder dass ich ihr jetzt helfen müsse, noch indem in mir eine Wertung, oh Gott sei Dank, das habe ich nicht mehr, erscheint. Sondern da ist einfach der neutrale Seher, der Kenner des Feldes. Ja. Und er ist nicht mehr in mir als Individuum, sondern er ist im Familienkörper als inneres Zentrum der inneren Einheit. So wie es in der Bhagavad Gita heißt, der Kenner des Feldes kennt alle seine Aspekte, den Bruder, die Schwester, den Mutter, den Vater, gleichermaßen. Und ich habe zum Beispiel selber jetzt in meiner Heilung, sage ich mal, der Vergangenheit, also dem Bemühen meines Systems, die Vergangenheit und daher auch die karmischen Erlebnismuster zu verlassen und aus dem Freien, aus dem ewigen Nun, ja, wie Augustinus sagt, aus dem freien Raum, der nicht mehr in der linearen Zeit ist, sondern gedehnte Zeit. Also nicht im Jetzt, nicht im Hier und Jetzt auftaucht in Bezug auf das Gestern und das Morgen, sondern es taucht im ewigen Nun auf, in der Zeitlosigkeit. Also jenseits der linearen Zeit von gestern, heute und morgen. Das heißt, nicht nur die Vergangenheit, die vergangene Erfahrung, die familiäre Konditionierung betrifft mich noch in meinem Erleben und Empfinden, sondern es ist weiter. Die Erlebnis des Empfinden und des Erleben der Freude oder auch Verletzlichkeit taucht unmittelbar aus der Stille, aus dem nicht definierten Raum auf. Und das ist ein ganz anderes Resonanzmuster, weil es nicht aus dem familiären, kollektiven Erlebniskörper kommt, nicht aus der Familiensuppe, keine Aktien mehr in der Familiensuppe hat, sondern aus dem freien Raum. Das ist eine ganz wie eine leere Wand. Das ist ein anderes Resonanzfeld, wie wenn ich Teil noch der Familie bin und dasselbe Thema, zum Beispiel weibliche Essenz, wie wir gesagt haben als Beispiel, oder Selbstwert, in Auseinandersetzung mit einem anderen Familienmitglied erlebe. Das heißt, Selbstverwirklichung heißt für mich auch, der erste Schritt ist, dass ich die Muster in der Familie im Außen erkenne und sie aber nicht mehr bei meiner Mutter, bei meinem Bruder, bei meiner Schwägerin als verursachendes Prinzip, als der hat Schuld, die hat Schuld, wenn der so und so wäre, dann könnte ich ja. Der erste Schritt ist, davon wegzukommen und sagen, was ist da mein Anteil? Ja, was bedeutet das für mich, dass ich immer wieder immer wieder durch eine ähnliche Bemerkung oder durch ein ähnliches Verhalten, das man mir absagt oder so, immer wieder gekränkt bin? Das ist sozusagen dann, das Bewusstsein geht von der Außenprojektion nach innen. Wir erforschen die Innenwelten, das ist eine zweite Ebene. Und ich erkenne meine eigenen Muster als meine ursprünglich karmischen Muster. Ja, weil, ganz einfach deshalb, weil sie mir nicht nur in meiner Familie begegnen, sondern auch bei meinen Liebhabern, in meiner neuen Familie. Und diese Muster ganz zu verlassen, heißt es, wenn sie verlieren an Energie, sie zerfallen, wenn mein Erlebnismuster nicht mehr in dieser Ich-Identität schwingt, sondern wenn das Erlebnismuster in der Stille, in die Stille verlagert ist. Das heißt, nicht mehr erleben geschieht nicht mehr durch die äußeren oder inneren Sinne, sondern Erleben entsteht im Spiegel der inneren Einheit, im Spiegel mit dem Absoluten. Erleben entsteht aus der Stille und das ist ein freier Raum. Ja. Da kommt dann nicht mehr die Idee, dass mein Bruder sich falsch verhalten hat. Da du jetzt zuvorhin gesagt hast mit meiner Familie, das Schöne, finde ich, ist dabei, also frei zu werden von der eigenen Familie. Und am schwierigsten ist es bei den Seelen, die man am meisten liebt. Ja. Für mich war es ein schwieriger Schritt von meinem älteren Bruder, weil wir so nah nacheinander, das, was geboren worden ist, ist so nah aufeinander inkarniert, dass sich unsere Felder, die Empfindungen, die Erlebnisse sehr stark vermischt hat. Ja. Und gleichzeitig eine sehr tiefe Liebe, eine sehr tiefe Einheit auf der Seelenebene da war, nicht nur im Persönlichkeitskern. Und da war es wirklich, hat lange gedauert und war ein ordentliches Stück Arbeit, wo, also in mir zu heilen, wo ich mit dem Schmerz meines Bruders identifiziert war. Oder wo ich in der Angst oder in der Idee, meinen Bruder retten zu müssen, aus einer komplizierten Situation, ohne dass ich es gemerkt habe, Negativprojektionen. Es könnte ja sein, dass diese Struktur ihn krank macht. Also in Negativprojektionen an ihm festhalte. Ja. Also ein wichtiger Schritt ist, dass wir nicht nur die äußeren Beziehungen klären, das ist ja erst der Anfang, sondern dass wir unsere inneren Beziehungen klären. Also mein Bruder in mir, meine Mutter in mir, mein Vater in mir, mein Mann in mir. Ja. Und erst wenn diese Energien, energetischen Ebenen ausgelaufen sind, dann entsteht das, was ich sage, die Leere. Und zwar auch die karmische, der karmische Zerfall des Prajna, die ursprünglich karmische Energie in der Feldstärke, im Energiefeld der Seele, nimmt dann einfach ab, sie zerfällt. Und das bedeutet dann nicht nur die Entflechtung zum Energiefeld und bestimmten Mustern, die mich früher getriggert haben, zu einzelnen Familienmitgliedern, sondern es bedeutet auch eine Entleerung der Matrix, der Samenkerne in meinem eigenen Feld. Die ebnen sich ein und dadurch, das ist, so nehme ich das wahr, im Grunde die Entwicklung des eigenen Seelenfeldkörpers, des Shivatman, der Seele, in die universelle Seele oder in das universelle Bewusstsein, die Reintegration, das, was in der Bhagavad Gita der Krishna, dem Arjuna zeigt, die Schau der universellen Formen. Ja, wo er plötzlich erkennt, da ist nicht eine individuelle, die individuelle Form ist nicht das Entscheidende, sondern das handelnde Prinzip entsteht aus dem Universellen, aus der universellen Schau aller Formen. Und da erkennt das Ich, da habe ich zum Beispiel erkannt, alles ist gleich gut. Mein Bruder muss nicht den Weg gehen, den ich gehe. Mein Bruder muss nicht den spirituellen Ausdruck haben, den ich habe. Mein Bruder muss nicht den Liebesausdruck oder das Liebesverlangen zum inneren Guru oder zum einen Guten, zum Göttlichen haben, wie ich habe. Er hat seinen Ausdruck, ja, und er kann nur sich leben. Und diese vollkommene Freigabe, den anderen in der Familie, in der vertikalen Achse, in der eigenen Tiefe, so freigeben zu können, dass ich sage, du bist das absolute Eine. Ja. Und aus diesem raumlosen Raum entspringt deine Form und sie ist perfekt. Sie ist perfekt und da ist kein Ich, der diese Form Leid zufügen könnte. Ja. Und das ist ein riesiger Sprung. Also das habe ich bei mir als enorme Schritt in die Abstraktion wahrgenommen, in die Transzendenz, dass schlagartig diese alten Muster ganz zerfallen sind, in der Wahrnehmung, dass meine Wurzeln nicht in der Identifikation mit den Mitgliedern meiner Familie oder mit Mustern, karmischen Mustern der Familie sind, sondern dass die Wurzel, die energetische, meine Lebenswurzel aus der Vergangenheit der Familie, aus dem Erlebnishorizont der Familie herausgenommen worden sind und meine Wurzel wirklich die Transzendenz des universellen Bewusstseins, die innere Einheit des universellen Bewusstseins geworden ist. Und das ist dann der Zeitpunkt, wenn ich das anders formuliere, würde ich sagen, meine Vergangenheit hat sich entleert oder die karmischen Samen der Matrix, die als Bewusstseinsfeld durch mich wirkt, hat kein Gewicht mehr. Von daher hat sich das Bewusstsein, was durch mich wirkt, ist nicht mehr ein individuell gebundenes, ein Matrixgebundenes, sondern es ist hat die Weite und die Breite, die Vielfalt der universellen Einheit. Alles ist gleich gut. Alle Formen sind gleich gut. Alle Formen heiße ich gleichermaßen willkommen. Keine Form, Gewalt oder Friedfertigkeit, kann letztendlich geschaut werden, weil in der Inneren es in der Form bewertet werden, weil in der inneren Form sind beide, sowohl Gewalt als auch Gewaltfreiheit, Formlosigkeit, reines Sein. Und das ist ein enormer Schritt. Also wenn wir uns nicht mehr spiegeln in der karmischen Struktur der Seele oder in dem Instrument, das sich die karmische Struktur der Seele geschaffen hat, in dem und dem Familiensetting, sondern wenn wir uns spiegeln in der Leere, Fülle und Leere, dann ist unsere Lebendigkeit eben nicht mehr eine, die in der Familie liegt, und dadurch bin ich nicht mehr verletzlich in der Familie. Und ich kann genießen oder anerkennen, was ist. Das ist nicht so, dass jetzt Familienfeste immer toll und super sind, sondern es kann durchaus sein, dass ich bei einer kleinen Familienfeier sitze und mich nicht angenommen, nicht gesehen und relativ fremd fühle. Und es berührt mich nicht. Ich bin eins damit. Und es kann sein, so wie es gestern Abend war, dass wir voller Freude sind und uns so genießen können und dass wir zusammen sind, und dass wir zusammen Musik hören und zusammen essen und dass wir uns austauschen können auf einer tieferen Ebene. Und also es können sich Situationen öffnen, die wirklich auch für den emotionalen Körper und für die Ich-Personen von großem Genuss und großer Freude sind, dass wir Leben zusammen teilen. Oder es kann Situationen geben, wo das Ich sagt, was war das denn jetzt? Beides ist möglich, beides ist eins. Die entscheidende Punkt der Freiheit ist, ob es etwas in mir gibt, jemanden, der davon berührt wird oder sich getrennt davon fühlt, das heißt, in die Bewertung geht.
Ja, würdest du sogar sagen, dass diese Auflösung der Familienstrukturen im Innern, dass das Bedingung ist dafür, dass generell alle Identifikation wegfällt, also Das Ego wegfällt.
Ja, genau das würde ich sagen. Also wenn wir das Ich verlassen, sterben wir in unseren familiär gebundenen Mustern, in unseren familiär gebundenen Identifikationen, groß rauskommen zu müssen, Erfolg haben zu müssen und so weiter, geachtet sein zu müssen. Also diese ganze Bedürftigkeit, die uns in einem egozentrierten Erleben hält, die zerfällt. Und da spielt es eine große Rolle. Da ist die Spiegelung im Absoluten hilft uns, hilft unserem System, dass es mehr und mehr wirklich das Zentrum nicht mehr so sehr in der psychischen Ich-Struktur mit der Vergangenheit und mit der Familiengrundresonanz hält, sondern dass es im abstrakten Zentrum, dass das Erleben aus dem abstrakten Zentrum kommt. Und da bedingt das eine das andere. Je stiller ich bin, je mehr ich auch stille sitze, je mehr das Bewusstsein von außen nach innen ausrichte und diesen tiefen, stillen, nicht definierten, leeren Raum in mir erforsche und dieser Raum in mir lebendig wird, der beginnt ja auch zu wirken im Bauchfell. ja, in der Herzmuskulatur. Also das Wunderbare ist ja, dass wir das wirklich, dass kein Spruch ist von der inneren Einheit von Körper, Geist und Seele, sondern je stärker der Schöpfungsfokus in meinem System aus dem sich im Transzendenten bricht und nicht mehr in der psychischen Ich-Struktur, desto mehr wird ja mein Körper entprogrammiert. Ja, und verändert sich, sodass die Empfindungsstärke in mir sich viel mehr interessiert für den tiefen Frieden und die tiefe Stille und die Freude, die Süße des Lebens, die auftaucht, wenn ich eins bin. Das ist dann viel wichtiger wie eine schöne Familiensituation, die mich in der Beziehungsstruktur befriedigt und mir Freude gibt. Das ist eine völlig andere Qualität, ja, weil sie mich frei lässt. Ja. Und weil nicht die Form ist es, die mich berührt, sondern die Leere, die innere Einheit. Und die innere Einheit ist dieselbe bei einem Familienstreit, wie bei einem freudvollen und friedvollen Miteinander feiern. Innere Einheit ist Einheit. Einheit ist nicht definiert. Ja. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr in Resonanz mit der Form bin, also mit dem Unfrieden in der Familie oder etwas denkt in mir, das, der müsste doch jetzt mal ein anderes Verhalten gegenüber seinem Sohn an den Tag legen können und so weiter. In dem Moment, wo das alles wegfällt, wo die Form nicht mehr interessant ist, ist nur noch das reine Sein, die Einheit da. Und das ist das, was alle gleichermaßen nährt. Auch dann, wenn in einer Familie sehr unterschiedliche Bewusstseinsebenen gerade um den Tisch sitzen und wo jeder, der um den Tisch sitzt, was ganz anderes will und einen ganz anderen Film gerade am Ablaufen hat. Einheit ist Einheit. Einheit heißt Formlosigkeit, nicht Definition. Und das ist natürlich was sehr Kostbares, wenn das Zentrale, die zentrale Bestimmung des Erlebens ist und nicht mehr die Formgebundenheit.
Mit anderen Worten, wenn bei dir diese Identifikation weggefahren ist, dann ist es auch für die Menschen, die um dich rum sind, sei es jetzt Familienmitglieder, anders, obwohl bei ihnen vielleicht alles, die Struktur genauso ist wie immer.
Genau. Ja, in dem Moment, wo wir dann Zusammenleben teilen, kommt eben etwa bei dem anderen etwas knallt hoch. Ja. Eine Dissonanz wird sehr stark sichtbar. Ja. Oder es ist plötzlich eine Einsicht oder Liebe taucht auf oder Freude. Oder das kann sehr unterschiedlich sein. Das, was gerade im anderen System dran ist, aber da hat mein System keine Aktien mehr drin, weil das entsteht aus der inneren Einheit. Ich weiß nicht, was für meinen Bruder der nächste Schritt ist. Ich kann es nicht wissen. Ja. Aber ich weiß, dass ich eins bin mit ihm. Dass wir absolute Präsenz teilen. Ja. Dass wir nicht differenziert sind, dass mein Bruder nicht mein Bruder ist und ich nicht die Schwester bin, wenn ich im raumlosen Raum bin. Ja. Wenn ich transzendente Präsenz bin. Weil da ist keine Differenzierung mehr. Und das ist natürlich eine sehr starke Heilenergie, die sich dann da, wo wir differenziert sind, auf der Ich-Du-Ebene, so und so auswirken kann. Das kann sich angenehm anfühlen oder es kann sich unangenehm anfühlen, wenn es plötzlich zu einer Klärung plump, plump, oder zu einem Schlagabtausch kommt. Und beide überrascht sind, sagen, huch, was war das denn jetzt? Was ist jetzt los? Und das ist eben Lebendigkeit und das ist die Fähigkeit, die ein System hat, starke Selbstheilkräfte entwickeln zu können auf der Grundlage der Einheit. Dass eben verschiedene Feldkörper in einer Familie zusammen sein können. Der Max ist ganz anders als Peter und Peter ist ganz anders als Claudia. Aber der gemeinsame Nenner ist, dass alle die Unterschiedlichkeit aller drei Systeme sich im Absoluten spiegeln und auf der Ebene halt gerade nicht verschieden sind. Ja. und da auch kein, nicht ein Unterschied ist im Bewusstsein, wo etwas in mir denken müsste, mein Gott, wäre das schön, wenn mein Bruder oder meine Schwester jetzt auch mal diese Einsicht hätte und so. Das fällt dann alles weg. Diese Freigabe des anderen ist eine sehr, sehr tiefe. Ich anerkenne den anderen in seinem höchsten Wesen. Und es ist, dass er genauso absolut eines ist wie ich. Dass da kein Unterschied ist. Und das ist natürlich eine Spiegelung, die den anderen nicht nur frei lässt in seinem individuellen Ausdruck, sondern die auch gleichzeitig die höchste Präsenz im anderen anerkennt und natürlich auch als Resonanzfläche hält. Weil das eine lässt unseren Körper, wie vorhin gesagt, ja nicht ungeschoren. Ja, wenn ich präsent bin, dann strahlen das meine Chakren aus, dann strahlt das mein ganzes Feld aus. Ja, es teilt sich den anderen mit und ruft genau diese selbe Schwingung, die Präsenz in mir bewirkt, nämlich mich also diese Süße des Lebens. Mir fällt oft nichts anderes ein oder so eine sanfte Form voneinander oder einfach so eine stille Freude, einfach zu sein, was ich bin und da zu sein mit dem, was ist. Das kann natürlich dann auch bei dem anderen hervorgerufen werden. Und das kann auch in der Familie eine Art von Gnade sein, die aus der inneren Einheit einer Familie plötzlich sich zeigt.
Gnade und Heilung.
Gnade und Heilung.
Ja. Ja. Dein Haus hier ist ja vom Schwarzwald umgeben.
Ja.
Empfinden viele Menschen so die Natur und das Sein in der Natur als heilend oder als zur Stille hinführend, weil wir einfach auch Natur sind? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, weil sie Sein sind. Weil sie die Natur auf einer tiefen Ebene an ihre letztendliche Wirklichkeit erinnert, nämlich an das Ich Bin. Ein Baum macht sich jetzt keine Sorgen, dass er jetzt schon jetzt ein paar braune Blätter kriegt oder dass der eine Ast jetzt abgebrochen worden ist beim letzten starken Wind oder ob die Buche, die neben ihm steht, ihn genauso toll findet wie die Pappel oder ein Baum ist das Gleiche. Ein Baum ist ein Baum, der ist im Ich Bin. Und ich glaube, diese Grundschwingung, ja, die ist es, die so enorm heilend ist. Sie erinnert uns an das, was wir sind. Sein. Nicht definiert. Unschuldige Präsenz. Und ich habe das sehr stark wahrgenommen, als ich die ersten 1-2 Jahre hier gewohnt habe. Da bin ich morgens immer und habe die Fenster aufgerissen und habe gedacht, ach, die Bäume sind da. Ach, wie schön sie sind. Oh, was für eine Kraft sie haben. Oh, tut das gut. Und ich war so begeistert. Und über ein Jahr lang, ich musste irgendwann dann über mich selber lachen. Aber es war klar, weil vorher hatte ich ja in Großstädten gewohnt. Und die Großstädte sind voll von astralen Körpern. Also vom Gefühlsleben der Menschen. Vom Mind. Ja. Und das, womit wir miteinander in Resonanz sind, wenn wir in der Großstadt leben teilen oder auch in der Kleinstadt, aber halt in der Stadt leben, ist meist wirklich der Gefühlskörper oder der Mind, der Kopf und nicht die Stille, ja, nicht das eine Herz, ja, nicht die Glückseligkeit, sondern wir kreieren ununterbrochen Resonanzen und plötzlich, gerade waren wir noch happy und plötzlich machen wir uns Sorgen, ob das Geld diesen Monat reicht. Und es ist ganz sicher nicht der Gedanke, der in dir entstanden ist, sondern in der Straßenbahn war der, die Grundschwingung. Und diese Resonanzen, ja, das Zusammenleben, und das ist eben auch, hat auch ein großes Gewicht, wenn wir jetzt sagen, wie eng, ja, wie viele Menschen können wir aufnehmen. Deutschland ist schon sehr eng besiedelt. Ja. Der astrale Körper, die Resonanz im Astralen, kann eine Gefahr werden und eine Gewaltquelle werden. Und das habe ich so stark empfunden, dass plötzlich diese Last, der Resonanz mit irgendwelchen Gefühlen, Gedanken, die nicht die meinen waren, aber wo ich halt eins, mit denen ich eins war, weil das ist, war halt meine Umgebung, die Großstadt. Und ich habe halt in einem Haus gewohnt, wo Nachbarn oben über mir und unter mir und links und rechts. Ja, und es ist halt ein anderer Frequenzbereich. Und ich habe das so stark empfunden, die ersten Monate, es war wie abgefallen. Und ich konnte die Qualität fühlen, wirklich die Friedfertigkeit der Bäume, weil die Grundschwingung war, ich bin. Ich bin in Existenz. Das ist das, was die Natur uns sagt. Und die Erinnerung daran ist ganz, ganz kostbar. Gerade für viele Menschen, die sehr unruhig sind oder die immer wieder auch in Angstphasen oder in Unsicherheitsebenen schwingen, eben im Astral, im Emotionalkörper schwingen, ist das so heilend, weil sie gehen eine Stunde und dann erleben sie das, was ich ja hier fast ein Jahr lang erlebt habe. Das fällt einfach ab. Du machst die Fenster auf, du spürst die Welle, die lebendige Kraft der Bäume und du bist.
Um das zu vermitteln, muss die Natur da unberührt sein oder kann das auch ein Park in der Stadt? Also
ich würde die Bäume in der Stadt nicht missen wollen. Sie sind ganz, 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 ganz kostbar. Und, das habe ich jetzt hier gerade in Schottland erlebt, da gibt es ja Flächen, die so unberührt sind. Und das, was ich da als so unglaublich kostbar wahrgenommen habe, ist, dass die Tiere, zum Beispiel die Pferde oder ein Esel oder auch die Lachse. Ich hatte einmal das Glück, als ich letztes Mal da war, Lachse wirklich um mich gesprungen sind, auch als ich da in Fetor River gebadet habe, dass die Einheit viel tiefer ist in diesem Wesen. Und wenn ein Mensch kommt, der in sich diese Einheit trägt, der sich sofort mitteilt. Auch jetzt fand ich in einzelnen schottischen Landschaften, je unberührter die Landschaft ist, und je unberührter würde ich schon definieren, dass die Grundschwingung, die Hauptschwingung ist die der Natur und nicht die des Menschen. So viele Menschen auf einem Hektar Wald, sag ich mal, verwässert die Grundschwingung. Das ist so. Es macht den Menschen stärker und die Unruhe seines Minds, das Laute seiner Gedanken und das Grobe seiner Gefühle. Und wenn die Natur das Sagen hat, ja, dann ist diese Kraft der Einheit und der Stille viel stärker, viel heilender. Und was ich eben so, was mich immer wieder berührt, gerade in Schottland, dass mein Herz die Naturwesen spüren kann. Also die geistige Natur. Und eben auch diese wunderschöne Essenz, die das Wesen der Tiere zum Beispiel, der Pferde eigentlich hat. Weil dadurch, dass sie sich so ausweiten können, in der natürlichen Umgebung sich selbst überlassen sind, auf dieser Wiese, ja, höchstens einen Unterschlupf haben, aber sonst kommt sehr selten einer vorbei. Dadurch können sie ihre ursprüngliche Kraft, ja, und ihr authentisches Sein so entfalten und es ist, ich kann es nicht anders sagen, großes Glück, ein großes Glück, solchen Wesen, solchen Tieren zu begegnen. Ein großes Glück. Weil man kann dann die innere Einheit so stark spüren. Wir können spüren, dass wir wirklich eins sind. Und diese Liebe, die da ist in allen Wesen und die alle Wesen füreinander haben. Also die Liebe, die in dem Pferd auftaucht, wenn du auftauchst. Und wenn Augenkontakt ist, wenn eine Form von Berührung ist. Ja, wenn das angetrottet kommt und du kommst, steigst aus dem Auto aus und trottest auch an den Zaun. Ja. Und selbst wenn der Zaun ist, die Begegnung ist eine Begegnung und sie ist sehr tief. Und das ist einfach eine Erweiterung, eine Entgrenzung. Und das brauchen wir. Das ist eine Entgrenzung der egozentrierten Haltung des Menschlichen und führt uns mehr wieder in die innere Einheit der Schöpfung zurück. Und so ist es auch mit den Geistwesen. Eben, ich kann sie fühlen, in mein inneres Auge kann sie sehen. Das ist hier ganz oft nicht der Fall. Im Schwarzwald, er ist sehr zivilisiert. Es gibt Ecken, aber da muss man dann lange wandern. Und deshalb, ja, leider hast du recht, je unberührter die Natur, desto tiefer die Qualität der Selbstbegegnung, der einzelnen Arten, der Artenvielfalt untereinander und der Selbstbegegnung als Ewigkeit. Das ist die andere Form reines Seines und Ewigkeit, wie du auch. Deshalb ist es auch ein Schutz und ich habe mich sehr gefreut, auch neulich auch im Deutschlandfunk zu hören, dass es viele Menschen gibt, die sich wieder für Naturwälder, also für Urwälder einsetzen, sodass gerade im Osten Deutschlands Landstriche verwildern können und so die Ursprünglichkeit der Natur wiederhergestellt wird. Das finde ich ein ganz kostbares Gut. Da habe ich mich sehr gefreut, also ich habe mich sehr gefreut, dass viele Menschen sich darum kümmern und das in, zu ihrem Lebensausdruck und zu ihrer Lebensaufgabe machen, beziehungsweise das in ihnen als Lebensaufgabe und als Lebensausdruck deutlich wird und das Energie bekommt und dass ich sich da einfangen lässt und da auch dem folgt, in Hingabe ist mit diesem Lebensausdruck, da habe ich mich sehr gefreut und das ist, brauchen wir in Deutschland. Ja.
Du hast eben Naturwesen erwähnt, dass du die auch empfinden kannst. Geht es dir mit Engeln genauso oder was ist der Unterschied?
Ob es denen genauso geht?
Ob das mit Engeln für dich auch so ist, dass du die bewusst erlebst oder wie würdest du das überhaupt beschreiben? Sind das Energien oder sind das nur Vorstellungen? Oder?
Ich glaube, dass es einmal sehr starke kollektive, esoterische Vorstellungen sind. Ich glaube, viele Engelsbilder, die in uns sind, kommen aus der Kabbala oder aus Formen des Christentums. Und sie lebt so wie ein Mantra, ja, über Jahrtausende genährt worden ist, so dass ich, wenn ich Gayatri singe, plötzlich merke, ich komme zu mir. Ja, der Alltagsdruck fällt ab. So ist es auch, hat das auch eine große Kraft, wenn innere spirituelle Bilder, die wir halt da nicht Mantra nennen, sondern Energie, Frequenzmuster, die wir als Engel, als Raphael, Gabriel, Ituriel, Uriel, Satkiel empfinden, dass die in spirituellen Traditionen eingebunden sind und unsere Seelen sind ja transpersonal. Dieses Wissen ist im Universum wie auch die Mantren. Das heißt, jemand, der die Engel braucht, zieht die Engel. Das ist kollektives Heilwissen. Ich selber habe sie immer eher als abstrakte Geometrien wahrgenommen. Und zwar als die Enden und die innere Einheit der Geometrien. Also angenommen, ich habe die Dodekaederform oder das Oktaeder als Heilform, wie eine Aura, wie ein aurisches Feld schwingen kann und als eine mathematische Formel, als mathematischer Ausdruck, wie Materie kreiert wird, als Zwischenform, wie aus reinem Sein die geistige Form, die mathematische Formel, die geistige Form und dann die materielle, physische Form erscheint. Diese Geometrien habe ich oft, zum Beispiel bei Oktaeder waren für mich die Engel die Achsen, die Achsenausrichtungen des Oktaeders, aber auch der Nullpunkt. Und damit auch die Auflösung der Form selber wieder, des Oktaeders wieder. Jede mathematische Form, jede Geometrie hat in sich einen Balancepunkt, die das Oktaeder selber transzendiert. Also ein Zerfall dieser Form bewirkt. Und das waren für mich die Engelsebenen. Also diese Dynamik zwischen der Leere, also den Nullpunkt, der Nullpunktierung einer Form, dem Advaita Vedanta würde man sagen, Sat, Asat, Sein, Nichtsein, Sat, Sein, in Existenz, Präsent, Asat, die Nichten davon. Und für mich haben Engel eher diese Ebenen gehabt als innere Erfahrung. Eher Geometrien der Entgrenzung auch. Und zwar einer ganz speziellen Entgrenzung zum Göttlichen hin. Zum tiefen Verstehen, dass Gott in allem ist und dass ich in Gott bin und Gott in mir ist. Das war so eine Übergangsphase. Und ich glaube grundsätzlich, dass Engel mathematische Formen sein können, Farbbäder sein können, Geometrien sein können und dass die Bilder, das Bilderleben von Engeln wirklich auf esoterische Traditionen, wie eben Kabbalah-Wissen, die Mysterienschulen, die mit diesen Bildern lange gearbeitet haben, da genährt worden ist und dass es eine der Möglichkeiten ist, wie unser Bewusstsein sich entwickelt von so einem naiven Ich-Verständnis, ich bin die sowieso und ich wohne sowieso und das ist mein Job, in ein tiefes Verstehen, dass ich Teil eines gigantischen, kreativen, universellen Bewusstseins bin, ja, und total sogar so in der Lage, den individuellen Aspekt auszuweiten in diese ganz unterschiedlichen, so von dem, was ich bisher dachte, wer ich bin, in so völlig unterschiedliche Formen hinein. Also von einem individuellen Verständnis in die universelle Schau der universellen Formen. Und da gehören Engelsungen so hin für mich.
Okay, jetzt haben wir schon viele Themen gehabt. Gibt es noch ein Thema, über das du jetzt gerne sprechen möchtest?
Vielleicht Gott und den Göttlichen in uns mehr zu überantworten, als wir es tun. Und zwar im täglichen Leben. Wir leben ja in einer extrem komplexen Gesellschaft und schon sehr abstrakt mit allem drum und dran. Cyberspace, Videospielen, vielen virtuellen Welten. Und innerhalb diesem Rahmen können wir auf der Ich-Du-Ebene als Menschen von einem nicht lassen, nämlich uns Sorgen zu machen. Und das, worüber ich gerne sprechen würde, wenn mein Ich nun entscheiden würde, was es spricht, da geht um die Kinder. Also ein Kind hat eine große Nähe zum universellen Bewusstsein, zu enormen Potenzialen, die noch nicht entfaltet sind, die in jedem Moment da sind. Und wir machen uns auf der Ich-Du-Ebene als Erwachsene, auch als Lehrer, als Eltern, als Mütter, als Väter, als Großmütter viel zu viel Sorgen. Viel zu viel Sorgen. Wir sehen alles viel zu eng. Es wäre schön, wenn wir das auch entgrenzen würden. Ja. Und wenn wir uns von dieser engen Ich-Du-Ebene, wenn wir da auch Entflechtung zuließen und mehr diesen machtvollen Rahmen unserer Kinder, nämlich, dass sie auf ganz selbstverständliche Weise wissen, ich habe meine Wurzeln im universellen Bewusstsein. Ich kann ganz viel sein. Ja. Ich kann Teil von Star Wars sein, ich kann Teil von der Erde sein, ich kann Teil in meiner Schulklasse sein, ich kann Teil von einem Pflanzenkörper sein. Also das mir zulassen, dass Kinder noch unentdeckte Potenziale sind und dass die sehr genau wissen, wo sie hinwollen. Zwar nicht auf der Ich-Ebene, aber auf einer sehr viel kostbaren Ebene, auf der Ebene ihres inneren Zentrums. Ja, dass die Substanz, die durch sie wird, die sie zu dem macht, was sie sind, als kleines Mädchen, als kleiner Junge. Und das ist das zum einen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil die nächsten Generationen irgendwie klarkommen müssen mit diesen schwierigen Entwicklungen, die wir haben werden die nächste Zeit. Und die andere ist, dieses sich Sorgen, ja, ist noch so ein altes Relikt der Jäger und Sammler, also aus dem Überleben müssen vom Archetypenmensch. Und wirklich mehr ins Vertrauen kommen, dass Gott das schon macht. Dass der Handelnde nicht die Mutter ist und das Ich ist und auch nicht der Schuldige. Und dass es nicht so Sinn macht, uns so viel Sorgen zu machen, wo das jetzt hingeht mit der gesellschaftlichen Entwicklung, wo das noch hingehen soll, wenn noch mehr Immigranten kommen, wo das hingehen soll mit der Überlastung der Kommunen, wo es hingehen soll, wenn wir die Polizei zwar aufstocken, aber das nicht in die richtige Richtung geht, nicht in Richtung demokratischer Entwicklung, im Bewusstsein des Zuwachses an militärischer oder an polizeilicher Gewalt. All diese Dinge, just let it be, let it go. Das Freigeben, das ist eben dieses, das große Leben hat eine innere Einheit. Das ist die hohe Intelligenz. Und dem Vertrauen und dem, das sozusagen mehr Gottvertrauen und uns weniger Sorgen auf der Ich-Ebene, das wäre perfekt für die nächste Zeit.
Ja, diese Intelligenz ist unendlich groß, kann man sagen.
Unendlich groß. Und sogar unendlich. Ja. Wirklich unbegrenzt. 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 Und sie weiß es, sie kennt sich selber. Ja. Der Kenner des Feldes ist nie ein Ich. Ja. Und der Kenner des Feldes kann auftauchen in deinem Herz, um dir dein Herz zu zeigen und zu öffnen. Er kann auftauchen bist mit deiner Nachbarin am Reden und plötzlich hast du eine Erkenntnis. Er kann auftauchen in einem ganzen Land wie Deutschland, völlig neue Wellen. Ein Thema wie jetzt die Einreise von vielen Menschen wendet sich in Bruchteilen von Sekunden, wird eine völlig neue Ebene. Der Kenner des Feldes weiß, welche Möglichkeiten da sind und nutzt sie auch. Und er bringt dann viele Ichs, koordiniert total, und indem er diese Einheitsebenen öffnet und plötzlich eine Richtung vorgibt, die ein einzelnes Ich nicht bestimmen könnte. Und wo wir nicht wissen, wo das hergekommen ist. Ja. Weil plötzlich sind ein paar Millionen Menschen, oder ein paar hunderttausend Menschen, die da plötzlich für kurze Zeit an einem Strang ziehen und ein und dieselbe positive Grundausrichtung haben. Und das gehört zu diesem Unlimited, unbegrenzt, unbegrenzt, die Lösungsvielfalt von Problemen. Aber zulassen müssen wir es. Dass das eine Möglichkeit ist, die unseren Systemen geschenkt wird. Ja. Und dass wir letztendlich die tiefe Ebene, die harmonische Ebene, nicht die Ereignisflächen im Außen sind, sondern die Lösungsebene ist die Einheitsebene in uns. In uns. Da, wo wir alle eins sind. Es kann nicht die äußere Form sein. Und das wäre eine Gnade, wenn das zu einer Grundschwingung werden, also zu einem Wissen, zu einer Erkenntnis, wo die Erkenntnisvielfalt wenn die zu dieser Kernerkenntnis kommen könnte, das wäre für mich Gnade im Moment für Deutschland.
Du hast eben Kinder erwähnt, also du hast jedes Jahr auch eine Gruppe für Kinder und Jugendliche. Vielleicht kannst du kurz da ein Wort zu sagen?
Ja, im Grunde ist es ein Relikt aus meinem früheren Beruf. Ich war ja Lehrerin und sehr gerne Lehrerin und es war eine sehr schöne Zeit. Auch wenn sie nicht einfach war oft und auch wenn das Schulsystem nicht so ganz meines war, aber ich habe wunderbare Menschen getroffen und ich habe diesen Beruf geliebt. Und ich habe mir im Grunde gewünscht, als ich gemerkt habe, mein Leben geht immer mehr in spirituelle Fahrwasser, hat mir das gefehlt. Also die Kinder und die Jugendlichen haben mir gefehlt mit ihrer Frische, mit ihrem Nein, mit ihrem Anarchischen, mit ihrem Unangepassten und so weiter, mit ihrem egozentrischen Ebenen auch, mit das Negativen, mit Zerstörungsmustern identifiziert zu sein. Also das alles hat mir gefehlt und ich habe mich dann gefreut, dass es in einer anderen Form wieder aufgetaucht ist, nämlich ohne den Zwang der Schule. Und deshalb genieße ich es, wenn so einmal im Jahr sich eine Gruppe Jugendlicher trifft. Die Gruppe Jugendlichen ist aus der Kindergruppe gewachsen. Also die Kinder, die kleinsten Kinder sind von 6-Jährigen bis 15. Und wenn die halt älter werden, dann gehen die nach und nach in die Jugendgruppe. Und das heißt, manche Jugendliche sind dann jetzt schon 18 Jahre oder 15 Jahre, 10 Jahre, 8 Jahre und haben so eine für sich so eine Gruppenidentität, also sind auch immer wieder der, so ein harter Kern, der immer wieder kommt über die Jahre und auch immer wieder neue. Und das ist auch die einzige Gruppe, die hier lebt und mit der ich lebe hier. Und das ist von einer ganz besonderen Verrücktheit in der Artenvielfalt getragen. Das heißt, es führt zu einem sehr, zum Aufblühen der individuellen Fähigkeiten, der Ausdrucksfähigkeiten von jedem Einzelnen und gleichzeitig zu einem Erstarken der überpersönlichen Liebe und des Mitgefühls für den anderen. Und das passiert ganz leicht. Und ich liebe dieses überpersönliche Liebesfeld. Ich nenne es Satpram, also Weisheit und Sein. Weisheit und Sein. Als Liebe. Wo immer Weisheit auftaucht, ist die Liebe nicht weit. Und wo immer Einheit ist, ist Liebe, gehört Liebe dazu. Und das ist sehr stark, wenn die beiden Gruppen da sind. Und deshalb genieße ich die immer, obwohl es tierisch anstrengend ist. Auf einer anderen Ebene für meine Körper. Aber es ist etwas sehr Schönes. Ich bin immer wieder auch berührt, wie schnell Jugendliche und Kinder zu ihrem authentischen Ausdruck finden und wie berührt sie sind, also dass sie dann weinen und wie diese Sehnsucht, einfach in sich eins zu sein, nicht immer dieses Zersprittene haben, nicht den Druck, auch nicht den Zeitdruck, in einer bestimmten Zeit das und das und das und das und dann noch das und das und das. Also dieses Übermanntwerden von der Komplexität unserer Gesellschaft und dann sind sie immer noch nicht gut genug in Rechtschreibung und dieses und jenes. Also eine Fehlinvestition unserer Gesellschaft im Grunde, weil sie die wahren Potenziale von Jugendlichen, nämlich ihren eigenen Ausdruck spüren zu können, da wo sie in sich gefestigt, klar und eins sind, nicht erkennt, zu wenig erkennt. Und ich hoffe, dass das zunimmt mit der Zunahme auch von spirituellen Feldern und Gemeinschaften, dass es eben auch für Kinder und Jugendliche zunimmt, diese Unterstützung. Ich empfinde das als göttlich und als gnadenvoll, wenn das sich zeigt, als eine der vielen Blumen auf Gottes Wiesen, der vielen Lebensformen, die wir miteinander haben können. Eine Jugendgruppe und eine Kindergruppe ist eine tolle Form. Eine spirituelle Kindergruppe, eine spirituelle Jugendgruppe. Wie immer das der Ausdruck ist, das sein soll.
Dann gibt es Satsang-Tage hier, wo eben hier im Haus Satsang passiert.
Ja. Das ist auch also offen und geht über ein paar Stunden und ist meist so, dass es mit einem Talk beginnt. Also das Feld zeigt sich oft schon den Tag vorher, also die Kernenergie, die Feldenergie, das heißt die kommen werden, tauschen Resonanzen aus, auch jenseits von Raum und Zeit. Und es ist vor dem Satsang bereits ein Bewusstseinsfeld da. Man spürt die Energie, das Pulsieren. Und aus diesem Bewusstseinsfeld, der inneren Einheit, dieses Bewusstseinsfeld, ergibt sich dann für mich ein Satsang-Thema. Das heißt, ich halte dann also eine kleine Einführung. Und oft sitzen wir dann auch still, entweder ganz am Anfang oder zwischen, aber es hat lange stille Phasen. Und dazwischen entstehen eben Fragen, die ich dann beantworte oder die dann beantwortet werden in diesem lebendigen Bewusstseinsfeld. Und das Interessante ist ja immer, wie sagen auch immer wieder Lehrer, deren primäre Form oder ausschließliche Form die Satsang-Energie ist. Das ist bei mir ja nicht so. Ich empfinde mich auch als Heilerin und auch als energetische Arbeiterin. Satsang ist nicht die ausschließliche Form, die dann das Feld, was durch mich durch wird, annimmt, aber auch, was ich sehr schön finde, wenn jemand das als sozusagen reine Form hat, dann ist es so, dass das Erstaunliche ist, dass alle unterschiedlichen Menschen, die im Satsang teilen, wirklich immer auch vom anderen lernen. Das zeigt eben, dass das die Leute, die zusammenkommen, auch sowas wie einen gemeinsamen Nenner haben, ne, wie eine innere Einheit, und dass da eben auch Frequenzwellen jenseits der Sprache als Heilwellen, als Erkenntniswellen im Austausch hin und her laufen in einem Satsang. Und deshalb ist es auch eine sehr schöne Form. Heißt ja, in Weisheit zusammen sein oder sein zusammen zu teilen. Das heißt, ein Satsang oder so eine Gruppe ist immer am höchsten ausgerichtet, an der höchsten Präsenz, in der wir alle als Körper auftauchen. Und das ist deshalb auch eine Form, die ich sehr schön finde und wo ich sehr glücklich bin, dass die sich auch hier manifestiert hat in dem Haus auch. Immer mal wieder für ein paar Stunden linearer Zeit Abfolge.
Und diese mehrtägigen Gruppen, die du außerhalb anbietest an verschiedenen Plätzen, sind das einzelne Veranstaltungen oder ist das sowas wie eine Jahresgruppe? Oder?
Also es sind immer auch offene Seminare in der Schweiz oder in Berlin oder in anderen Städten. Aber ich habe seit letztem Jahr und werde es vielleicht wahrscheinlich noch 4 Jahre, habe ich das Gefühl, hat das noch Energie, werde ich Jahresgruppen anbieten. Das ist dann nicht eine offene Gruppe, die sich immer frei zusammensetzt, wie im Satsang, sondern das ist eine feste Gruppe, wo immer dieselben Personen sich treffen. Und ich habe das eine Zeit lang mit Begeisterung gemacht, dann lange Zeit nicht mehr. Kam auch dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche ein Sabbatjahr, ich will mich ganz zurückziehen. Und dann habe ich das aufgehört, auch den Impuls, es geht, ich muss oder ich habe Sehnsucht danach, sowas wie ein inner Call, ein innerer Ruf, meine eigene, also die Präsenz in mir, die rein transzendent ist, zu tiefen und nicht so viel zu machen mehr im Außen. Und jetzt ist das irgendwie wieder aufgetaucht, eine Jahresgruppe. Und das ist auch eine sehr schöne Form, weil einfach so eine Liebe ist zwischen den einzelnen Personen und so ein tiefes Verstehen. Und die kennen sich ja dann auch alle und lernen sich in sehr intimen und in sehr tiefen Erlebnisbereichen kennen und sind da auch im Austausch miteinander. Der tiefste ist ja die Stille, also jenseits der Worte einfach da zu sein. Und gleichzeitig, was ich so schön finde an Jahresgruppen, also das ist, die Gruppe kommt dann 3-4 Mal im Jahr zusammen für ein paar Tage, 4-5 Tage oder 3 Tage, ist eben, dass mein Gefühl ist, dass das Feld aufrechterhalten bleibt. Also dieses besondere Bewusstseinsfeld, was ja dann aus 25 Körpern besteht oder aus 38 Körpern oder aus 12 Körpern, da ist sowas wie ein lebendiger Ausdruck, der eben auch anhält als Resonanzfläche, auch dann, wenn die Gruppe nicht zusammen ist, wenn wir uns nicht treffen. Und das hat was, das ist auch was sehr Schönes, finde ich.
Okay, wann beginnt die nächste Jahresgruppe? Nächstes Jahr, ist das immer aufs Kalenderjahr bezogen?
Ja, das ist aufs Kalenderjahr bezogen. Also die Termine, ich glaube im März. Das steht aber in meiner Website, da gibt es eine Vorschau 2016. Und das sind die nächste Jahresgruppe, wird eine stille Gruppe auch wieder sein. Das heißt, wir werden da auch viel still sitzen, aber es wird auch nicht gesprochen werden. Also keine Talk-Ebene von Ich-Du. Und es wird auch wieder eine metaphysische vom Advaita Vedanta zentralen Text als Grundlage haben. Das habe ich in mir entdeckt. Ich weiß nicht, ob da die alte Philosophielehrerin irgendwo nochmal wieder durchgebrochen ist, keine Ahnung. Aber ich hatte meine jetzige Jahresgruppe, hatte als Grundlage auch ganz frei die Bhagavad Gita, bestimmte Aspekte der Bhagavad Gita. Und das nächste ist meine Lieblings, sozusagen meine innere Lieblingsschrift von Shankara, das Vivekachudamani. Das Viveka ist die Fähigkeit zu unterscheiden, das was Wahre vom relativ Wahren und die relativen Wirklichkeiten, die multidimensionalen Facetten des Bewusstseins vom Absoluten. Und dieser Shankara-Text, den liebe ich sehr, weil meine Seele mir die zentrale Einweihung gegeben hatte, bevor ich auf diesen Text gestoßen bin. Und naiv und relativ unschuldig, wie ich war, war ich dann tief betroffen, aber auch begeistert, weil es so eine Rückversicherung war, als ich in diesem Text die zentralen Ebenen, die mir mein Inneres gelehrt hat, also mein innerer Guru, meine Seele gelehrt hat, ihn ganz fantastisch formuliert bei Shankara gefunden habe. Und deshalb liebe ich diese Schrift sehr. Und die wird dann ab für die Jahresgruppe, die drei Teile haben wird, wird die Grundlage sein. Neben der, also die Grundarbeit ist immer die, die aus dem Off, also aus der Stille kommt und festgelegt ist. Und Shankara liefert sozusagen ein paar Konzepte, die dann auf freie Weise dann im Raum gestellt werden. Und wo dann, denke ich, auch die Gruppe Kraft, die eigene Präsenz, die die Gruppe haben wird, die transzendente Präsenz, die die Gruppe dann manifestiert, ein sehr guter nonverbaler Verständnisrahmen sein wird für diese wunderbaren Konzepte, die ja auch aus einem sehr alten, freien Sehnsucht nach Verwirklichung und aus einem sehr alten Wissen, wie Verwirklichung geht, welche Dinge da eine Rolle spielen und so kommen.
Okay, Renate, ich danke dir ganz herzlich fürs Interview.
Ich danke dir sehr, lieber Seto. Es ist immer sehr schön, auch mit dir. Lebendig und frei. Dankeschön für deine Mühe auch und für dein Hiersein.